Ihr hört Hunting Down Comics. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Hunting Down Comics. Natürlich, ich bin Daniel und ich bin nicht allein. Ich habe mir wieder Helge ins Boot geholt. Hallo Helge.
Hallihallo, dein Steuermann, dein Fährmann, was bin ich eigentlich? Naja.
Nun weiß ich nicht, ob ich jetzt fürchten muss oder ob das gut ist. Ich weiß es nicht so genau. Dann lieber erster Offizier, passt auch ganz gut irgendwie. Wir haben wieder eine ganze Menge Comics rausgesucht. Wir werden am Ende vielleicht nochmal ganz kurz auf die ein oder andere Hörerfrage eingehen, denn wir haben wirklich einen ausführlichen Kommentar zum letzten Podcast von Hunting Down Comics bekommen, der zum einen toll ist, also sehr motivierend, sehr aufbauend, finde ich toll. Darin auch ein paar kleinere Tipps, die interessanterweise wir schon aufgegriffen hatten, aber wie gesagt, wir müssen noch die Zeit finden, das zu lesen und dann werden wir es auch nochmal besprechen, ob einzeln oder ich in einem Podcast. Sei mal dahingestellt, werden wir sehen. Schauen wir mal.
Ja, ich fände es gut, wenn wir darauf das vielleicht schaffen, mal wieder darauf einzugehen, auf die Hörerfragen. Ansonsten ja, wirklich ein paar schöne Comics wieder dabei. Ich bin sehr gespannt auf die Sachen, die du vorstellst. Und es gibt ja auch wieder Sachen, die wir beide gelesen haben.
Genau, wir können ja schon ein bisschen anteasern. Wir gehen noch ganz am Anfang nochmal kurz auf I'm a Hero ein. Da würde mich einfach mal die Meinung von Helge so als Schreiber und Zeichner von Comics interessieren, wie er das so sieht, ob er das gut empfunden hat. Er liest ja auch öfter mal Mangas, unterstelle ich dir jetzt einfach mal so gefühlt. Dann haben wir...
Entschuldigung.
Ja, es ist... Ja, ich weiß nicht, ob wir das entschuldigen können, aber es geht gerade noch.
Okay.
Dann He-Man stellen wir vor. Ich denke mal, das wird auch Ausgabe 1 sein, ne? Das ist doch dieser neue Run irgendwie oder beziehungsweise der Neueinstieg oder ist das das erste Trade Paperback?
Ja, genau. Erste Trade Paperback und sogar also die deutsche Version. Also ich glaube, die englische ist schon 2012 erschienen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber jetzt hier in Deutschland gerade rausgekommen diesen Monat.
Okay. Dann haben wir Low, der neue Comic von Rick Remender. Dann, da werden wir beide drauf eingehen, haben wir beide gelesen. Wahrscheinlich auch auf irgendeinem Artwork, würde ich mal behaupten. Dann Tokyo Ghoul. Dann habe ich Bodies Nummer 1, Supreme Blue Rose Nummer 1. Und ich gehe nochmal auf Caliban ein. Ich habe dort Helge im Vorfeld schon ein bisschen was erzählt und er ist da eigentlich auch schon unheimlich gespannt drauf. Der wartet noch zugegebenermaßen auf das Trade Paperback, aber ich kann es nicht abwarten. Also ich finde momentan so diese Ongoing-Serie relativ gut.
Bin da auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also das hört sich so cool an. Aber ich freue mich auch schon auf Trade Paperback, ja. Ach so, genau. Und ich habe noch wie ein leeres Blatt noch so eine Graphic Novel. Also haben wir diesmal wieder Graphic Novel, Comic, Manga, Superhelden. Ja, also
eine
eigentlich alles
Mögliche. Relativ bunte Mischung. Was mich gleich zur Frage bringt, lassen wir es gleich am Anfang im Raum stehen. Ihr könnt euch das bis zum Ende überlegen und dann in die Kommentare auf. Geht einfach huntingdowncomics.de oder auf comicreview.de. Dort zur Ausgabe 5 von dieser Serie. Und sagt uns einfach mal, ob ihr vielleicht mehr Nummer 1, englische Nummer 1 haben wollt, ob ihr mehr ganz alte Sachen haben wollt, mehr Trade Paperbacks, mehr im Original. Ich meine gut, das ist irgendwann kommt die Übersetzung immer raus, also insofern ist das irgendwann zeitlich immer etwas überholt, aber würde mich interessieren, ob ihr irgendwelche Präferenzen habt, ob ihr es gut findet, eben mal auch so eine Nummer 1 besprochen zu haben, weil irgendwann kommt immer das Trade Paperback raus und dann könnt ihr da auch nochmal reinhören und sagt, ah, oh, das ist ein guter Einstieg oder auch nicht. Oder lest ihr auch so ongoing Geschichten, also monatlich erscheinende Hefte. Würde mich interessieren.
Genau, wir haben jetzt gerade im Vorfeld schon mal darüber gesprochen und zwar war ich mir gar nicht so sicher, wie viele Leute eigentlich englische Comics lesen. Also ich finde das ja immer sehr cool, wenn man schon mal vorher so einen Einblick bekommt, was jetzt in ein paar Monaten vielleicht erst oder im halben Jahr in Deutschland rauskommt. Und gerade diese Nummer 1 ist immer eine Möglichkeit für einen relativ schmalen Taler einfach mal zu sehen, was geht gerade in der Comicwelt ab so. Und oft lese ich dann auch gar nicht Nummer 2 oder so, sondern warte dann auf Straight Paperback. Aber also gerade, man muss ja sagen, Image hat ja gerade so einen extremen Run mit richtig coolen, also da ist ja eine Serie besser als die andere, die gerade gestartet wird. So kommt es mir jedenfalls vor. Und ja, das bestätigt ja auch so ein bisschen immer die Auswahl von Daniel in letzter Zeit. Du hattest ja, glaube ich, letztes Mal wirklich nur Image-Comics, oder?
Genau. Diesmal ist es aber auch einmal Vertigo dabei, zweimal Image und einmal Avatar. Mhm. Und ich finde auch das spannend. Erstens finde ich dieses Cover-Artwork, dieser Eins-Nummern, also der ersten Ausgabe, immer unheimlich toll. Und ich finde es halt, wie du schon sagtest, ich glaube, das ist so der leichte Einstieg, wenn man sagt, man möchte die Serie haben. haben, dann kann man sie in Echtzeit lesen, wenn man sagt, man möchte irgendwie erstmal wissen, ob es überhaupt was für ein ist, ob ich jetzt, weiß ich nicht, je nachdem, wo ich es kaufe, vielleicht 7 bis 20 € für ein Trade Paperback ausgebe oder mir für ja Comic Room Hamburg, wie gesagt, die Preise sind moderat, so 2,50 bis 4,5 € ausgebe für ein Heft, je nachdem, wie aufwendig oder wie umfangreich das ist, ist eben 2-3 € günstiger, als wenn ich gleich so viel ausgebe. Also für mich ist das eine gute Idee oder ein guter Weg, einfach mal so einen Überblick zu bekommen, ist es überhaupt irgendwas für mich oder was ist es nicht für mich, und sind ja schon, also jetzt zurückblickend, einige gute Sachen dabei, wo ich sage, da bin ich echt heiß drauf. Also dieses Caliban finde ich sehr interessant, dieses Trees finde ich sehr interessant und auch dieses Outcast von Robert Kirkman. Das sind alles so Sachen, die ich mag und die ich wahrscheinlich mir nicht unbedingt gleich geholt hätte, wenn ich mir, also vor der Wahl gestanden hätte, Trade Paperback oder nicht. Also da, deswegen, also wir sollen vielleicht ja auch nicht uns rechtfertigen, sondern ihr sollt einfach mal sagen, möchtet ihr es oder habt ihr andere Wünsche? Schreibt einfach die Kommentare, würde uns interessieren.
Ja, wahrscheinlich kann man das ja auch so ein bisschen vergleichen mit, nehmen wir jetzt mal Seriengucker irgendwie, es gibt diese Leute, die warten, bis die Blu-ray Edition oder die DVD, das ganze Season Pack rauskommt und gucken dann irgendwie vielleicht an einem Wochenende die kompletten 16 Folgen oder so. Und dann gibt's die anderen, das wären diese Heftchenkäufer sozusagen, die jede Woche sich auf die neue Serie freuen irgendwie. Vielleicht kann man das so vergleichen.
Das stimmt, ja. Also ich finde es halt, ja, du hast recht, das ist halt dieses, man fiebert quasi dahin. Meistens steht ja am Ende des Buches, wann das nächste rauskommen soll, grob und so. Das macht dann schon irgendwie, ja, man kann es gut vergleichen damit. Aber das soll ja nicht alles gewesen sein. Was ich letztens gesehen habe, und ich habe es auch auf der Facebook-Seite von Comic Review geteilt, lohnt sich also da auch immer mal reinzugucken oder zu gucken, ob da irgendwas ist. Im Ice Bucket Challenge. Ihr könnt sicherlich auch nicht mehr sehen, und ich dachte erst, dass Helge da auch was gepostet. Oh nein, nicht der auch noch. Aber nein, Helge hat das ganz interessant anders gemacht. Es gibt ein kleines Filmchen dazu und mir gefällt es sehr gut. Ich meine, es ist jetzt nichts, passiert nicht viel, man kann sich fast vorstellen, was passiert, aber mit einem Hauptdarsteller, einem Protagonisten, der das Ganze anders gemacht hat, ne?
Genau, es ist halt so ein kleines Zeichentrickfilmchen sozusagen. Ja, ich wurde halt von einem Fan nominiert und ja, habe so ein bisschen überlegt, was mache ich da, weil, wie du schon sagtest, es geht einem tatsächlich schon fast ein bisschen auf die Nerven, wobei, aber wir wollen jetzt nicht zu weit darauf eingehen, das hat ja auch, also ist ja auch ganz gut, dass man sich mal über diese Krankheit ein bisschen mehr informiert und so. Also hat schon wahrscheinlich seine Daseinsberechtigung, aber gab ja auch viel Kritik, habt ihr ja selber alle mitbekommen. Ja, wenn ihr nochmal eine Sache dazu euch angucken könnt, dann guckt euch vielleicht das nochmal an und dann war es das wahrscheinlich auch. Genau, eine Sache, ja, genau. Ich wollte jetzt noch kurz, bevor wir zu den Comics kommen, nochmal ganz kurz die Animagic erwähnen. Da war ich letzten Monat mit Hubertus zusammen und das ist ja diese größte deutsche Manga-Messe. Ich glaube, es ist die größte. Und ich wollte einfach nur nochmal sagen, dass das wirklich, wir sind ja eigentlich nicht wirklich Manga-Zeichner oder Autoren. Und wir wurden da aber irgendwie echt cool aufgenommen. Wir waren da unter den, ja, so in dieser Riege der deutschen Manga-Zeichner wurden wir total nett aufgenommen. Ich habe die eigentlich jetzt ja sehr viele davon kennengelernt. Total coole Leute auch dabei. Ja, fast nur Mädels, muss man sagen. Ganz wenig Männer dabei.
Und auch viele hübsche, muss ich sagen. Also manchmal muss man, wenn man seine Galerie so schaut, also es lohnt sich auch auf Helge zu folgen, bei Ali Sik. Da sind einige nette anzusehen. Also für die Männer, die gar nicht zu diesen Manga-Messen gehen, vielleicht solltet ihr doch mal hingehen. Da tauchen doch vielleicht ein oder anderen auf. Ich weiß zwar nicht, ob die alle solo sind, aber wenn sie Zeit haben, auf Manga-Messen zu gehen, ja, ich sag nichts.
Ja, ich meinte jetzt eigentlich auch eher die Zeichnerinnen.
Ach, die Zeichnerinnen und nicht die Fans. Auch noch.
Ja, die sind auch hübsch, auf jeden Fall alle. Aber ich meine auch, dass es halt einfach viel mehr Zeichnerinnen und Autorinnen sind als Zeichner und Autoren. Jedenfalls war wirklich eine tolle Messe und vielleicht sogar bisher, ich sag mal, die erfolgreichste für mich, also von den Fans jedenfalls jetzt mal gesehen. Es war wirklich so, die Schlange wurde eröffnet, also keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal 14 Uhr oder so, beginnt die Signierstunde und dann eine Minute später oder eigentlich direkt in der Minute, wo es anfing, musste dann auch die Schlange schon geschlossen werden, weil einfach zu viele da waren. Ja, insofern wirklich eine tolle Sache gewesen. Danke nochmal an alle, die da waren. Und jetzt kann ich nochmal kurz überleiten zur nächsten Messe, den Comic Garden Leipzig. Wenn ihr es noch schafft, das ist jetzt am 6.9. findet der statt. Dort bin ich auch wieder mit Hubertus. Dann könnt ihr euch wieder Lesezeichen und ja, Aufkleber auch von Hunting Down abholen oder eine schöne Zeichnung. Würde mich freuen, aber wir kommen jetzt auch mal langsam zu den Comics, würde ich vorschlagen.
Ja, oder sprecht ihn Helge einfach mal an, wenn ihr ihn seht. Das ist immer gut. Sagt, hier, ihr hört den Podcast, da würde er sich auch freuen. Dann kriegt er auch wieder ein bisschen Feedback und merkt, dass wir nicht so in den leeren Raum hineinsenden. Das gibt
tatsächlich, ja, sehr gerne,
die da uns hören.
Genau, das wäre sehr, sehr cool. Ansonsten, was auch immer schön ist, sind natürlich die Kommentare. Da merkt man dann auch, dass man das für irgendjemanden macht. Genau. Und wir wollten als erstes über I Am a Hero sprechen, ja?
Genau, wir wollten I Am a Hero nochmal aufgreifen, denn wir hatten es ja, also ich hatte es ja in drei Teilen besprochen, quasi ein Teil 1, Teil 2 und Teil 3 und war ja so fasziniert von Teil 1, weil der ganz anders war, als ich ihn mir vorgestellt hätte. Und ich weiß nicht, ging es dir ähnlich oder warst du auch positiv überrascht, eher negativ überrascht oder?
Also faszinierend ist wirklich ein sehr, sehr passendes Wort, weil es ist wirklich auch anders als alles, was man wahrscheinlich vorher mal so an Comic-Charakteren oder so kennengelernt hat, oder? Also es sind schon wirklich sehr seltsame, verrückte Gestalten, die da vorkommen.
Ja, das stufe ich immer noch so ein bisschen unter Japaner sind eh ganz anders, als man sich das vorstellt, ein. Aber du hast schon recht, also sehr seltsame Gestalten. Er ist auch so eine Mischung aus selbstverliebt, bisschen trottelig und trotzdem in dem, was er macht, nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Und ja, und was drumherum läuft, ist schon irgendwie erstaunlich bei ihm.
Ja, also ich habe bisher nur den ersten Teil von I'm a Hero gelesen und deswegen auch nur den ersten von deinen Reviews mir angehört. Kann das meiste davon unterstreichen. Ich wollte es mal noch so ein bisschen ergänzen, aber vielleicht gehen wir ganz, ganz kurz nochmal auf die Story ein für diejenigen, die den Comic-Review nicht gehört haben, meine ich. Also, aber nicht so, wir werden jetzt nicht alles nochmal wiederholen, sondern eigentlich, man kann sagen, es ist halt wieder mal ein Zombie-Apokalypsen-Comic. Aber der große Unterschied, fand ich, war, dass sich wahnsinnig viel Zeit gelassen wird. Also diese Mangas sind ja schon immer, ja, weiß nicht, 200 Seiten oder sowas, ne?
Glaube ich. Ja, nee, waren das 260 sogar, das ist der erste Band. Der war relativ umfangreich. Ich guck mal nebenbei und du kannst es dir mir trotzdem erzählen.
Genau, also es ist halt ein wahnsinnig dicker Band und eigentlich erst auf den letzten 2-3 Seiten geht's halt so richtig los, ne? Und die ganze andere Zeit wird halt eigentlich so ein bisschen der Hauptcharakter und sein Umfeld beschrieben und das hast du ja auch im Podcast bitte nachhören nochmal, super dargestellt, also dieses Leben eines Mangaka, könnte man sagen, ne? wie der so drauf ist. Und er halt im Speziellen ist halt wirklich ein, ja, was soll man sagen, so ein fast wie so ein Verrückter manchmal, so ein Quatschkopf, irgendwie so ein, ja, auch ein Träumer auf irgendeine Art, mit seinem imaginären Freund und wie er sich seine Welt selber so ein bisschen zusammenbastelt. Also ganz witzig ist zum Beispiel, also es wird schon sehr, sehr krass auf seinen Charakter eingegangen und auf seine Psyche und da sind auch sehr intime Momente und man kriegt so einen Einblick in sein Innerstes. Also zum Beispiel, wenn er durch die Straße läuft und dann so ein bisschen die anderen Leute so belächelt, die in ihren Anzügen da rumlaufen und jetzt als Außenstehender denkt man, okay, der hat halt irgendwelche Schuhe und irgendwelche Jeans und irgendeinen Rucksack an, aber er in seinem Inneren spricht dann davon, ja, hier, ich habe die limitierten Schuhe und diese coole Hose und ihr alle nicht oder so und er kommt sich halt also so ziemlich cool vor, auf irgendeine Art. Gleichzeitig merkt man aber auch, also er ist fast ein bisschen, ja, wie nennt man das nochmal, so eine Art, ja, man könnte sagen, autistische Züge vielleicht. Und ja, vielleicht ist er auch in der Midlife-Crisis so ein bisschen. Also zum Beispiel auch eine Aussage von ihm ist, er ist so neidisch auf so einen anderen Manga-Zeichner, der halt nicht nur Manga-Zeichner ist, sondern auch irgendwie gut aussieht und bei den Frauen gut ankommt. Und er, als er besoffen ist mal, glaube ich, oder so, da hat man mir auch wieder so ein bisschen Einblick, wie er eigentlich so tickt und er fängt dann irgendwie, glaube ich, sogar an zu weinen oder so und sagt so, ey, der soll mir doch bitte das Manga zeichnen wenigstens lassen. Lasst uns Nerds doch bitte, uns komischen, verschobenen Typen doch wenigstens das Manga zeichnen, dass wir wenigstens so irgendwie an die Frauen rankommen, weil wir haben ja sonst nichts. Also ich bin nicht gut im Sport, ich sehe nicht gut aus, lasst mir bitte das Manga zeichnen für mich. Das fand ich irgendwie ganz witzig und auch so entlarvend, so wie wahrscheinlich auch wirklich viele vielleicht denken, ne?
Ich, bei den Nerds weiß ich nicht, ich kenne ja zu wenig Comiczeichner. Ich meine, du scheinst jetzt nicht allzu nerdig zu sein, du scheinst noch die Füße auf dem Boden zu haben. Aber ich fand's einfach deshalb toll überraschend, weil uns wurde das beiden ja irgendwie so als The Walking Dead Verschnitt angepriesen und man bekommt dann was ganz anderes, was dann halt auch so einen Einblick in diese Macher-Szene schafft.
Genau, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass einige sagen könnten, naja, irgendwie Ja, Heft 1, das war jetzt nahezu langweilig oder so. Wo ist denn jetzt hier die Action? Wo ist denn jetzt hier der Zombie oder so? Und aber mir ging es halt so ähnlich wie dir, also mir ging es überhaupt nicht so, sondern es war total cool. Und dadurch, dass man diese Charaktere auch so tiefgreifend kennenlernt, ich glaube, umso schlimmer wird es dann, wenn einer von denen halt stirbt oder dem was passiert oder wenn die in Gefahrensituationen kommen. Aber darüber kannst du wahrscheinlich mehr reden, weil du ja schon Band 2 und 3 gelesen hast, aber das hast du ja auch schon in anderen Podcasts getan.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, Helge, fange ich einfach mal an, komme zu was Neuem. Diesmal
Gerne.
fange ich gleich mal mit einem an. Da muss ich zugeben, weil die Frage kommt ja manchmal auch, kaufen wir auch Sachen wegen des Covers? Bei Vertigo Ausgabe Nummer 1, Bodies von C. Spencer, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja, ich habe es wegen des Covers gekauft und ich muss sagen, oder muss dann auch zugeben, was man drin in diesem Buch hat, ist nachher wieder etwas ganz anderes, als was das Cover in irgendeiner Form suggeriert, aber nicht schlecht. Und jetzt kommt's als nächstes hinzu, es ist sogar mit etwas vergleichbar, was wir beide schon mal gelesen haben, denn diese ganze Geschichte Bodies, die eine achtteilige Miniserie ist, oder zumindest vielleicht der erste Run, das erste Volume, hat so Züge von Jack the Ripper. Und die Zeichnungen, die wir nachher auch finden, sind zwar, also sie variieren und das ist die Besonderheit, die zweite Besonderheit in diesem Comic. Denn C. Spencer hat zwar den ganzen Text geschrieben. C. Spencer kennen wir übrigens. Helge, vielleicht sagt dir Name auch noch was von Vinyl Underground. Den hatten wir auch schon mal vorgestellt. Also ein Brite,
Naja.
der auch hier wieder ein britisch angehauchtes Universum erschafft. Eben logischerweise, ne? Jack the Ripper kommt ja quasi dort her. Nicht quasi, ist dort her. Und ich hatte schon gesagt, die zweite Besonderheit und das vorweg ist hier, deswegen ist es vielleicht auch für dich interessant oder für alle diejenigen, die so ein bisschen wegen des Artworks auch Sachen lesen. Er hat hier ein Konzept erschaffen, also er hat eine Geschichte geschrieben, die im Prinzip auf vier Ebenen funktioniert. Also nicht auf vier Ebenen im Sinne von Zeit und Raum und tralala, sondern zu vier Zeitepochen. Wir schreiben zum einen das Jahr 2014, dann 1890, 2050 und 1940, also richtig schön bunt gemischt, rauf und runter. Und hat jetzt quasi vier Zeitstränge in der Hand und das schreibt am Ende auch dann so. Nun ist es ein bisschen schwer, vielleicht für einen Zeichner diesen Überblick zu behalten. Und er hat es dann ganz clever gemacht. Er hat gesagt, pass auf, ich nehme einfach vier Zeichner und jeder einzelne dieser Zeichner konzentriert sich quasi auf eine Zeitepoche und zeichnet diese Handlung weiter.
Coole Idee. Also ich
Cool.
habe mich auch schon gewundert, warum so viele Namen auf dem Cover stehen.
Genau,
Das sind dann wohl die ganzen Zeichner.
und das ist auch der Grund. Und nun ist es auch nicht so, dass man sagt, wie bei Marvel manchmal, da fällt es, also ich habe jetzt gerade wieder eins in der Hand, da fällt es schon auf, wenn mal plötzlich ein Bild ja abrupt komplett anders ist als das andere Panel. Also da werden ja auch so Zeichner zwischendurch ausgetauscht, aber im Großen und Ganzen haben die doch schon manchmal einen sehr homogenen Zeichenstil, wo man dann quasi das nicht erkennen kann. Hier ist es wirklich so. Hier variiert es deutlich. Ich würde sagen, so dieser Auftakt, ich denke mal, das ist auch 2014 von Megan Hattrick gezeichnet, die hat so diesen Stil von diesem Vinyl Underground nochmal aufgegriffen. Gefiel mir schon sehr gut, hat sehr ausdrucksstarke Augen, sehr überraschende Charaktere auch, weil das sind halt auch kopftuchtragende Polizistinnen, die dann plötzlich einen Mord aufklären. Und das ist die Parallele quasi in allen vier Zeiten passiert, ohne jetzt zu spoilern, am Ende oder es passiert mittendrin ein Mord. Und ich muss sagen, da bin ich mir nicht ganz im Klaren. Zumindest liegen alle diese Körper über diese Zeitepochen alle gleich da. Und C. Spencer schreibt nachher ganz hinten auch irgendwie, es ist wohl so, dass der umgebracht wird, in allen Zeitepochen irgendwie der gleiche ist. Also sagt er
Aha.
selber davon. Und das macht die Sache schon wieder spannend und lässt einen tief blicken. Sagen mindestens zu gucken, was da dieses Mysterium drumherum ist.
Warte mal, kann ich kurz eine
Ja, klar.
Zwischenfrage stellen? Das ist doch eine Nummer 1, ja?
Genau.
Also wieder 22 Seiten oder
Genau.
jedenfalls ein dünnes Heftchen. Und die haben es geschafft, dort verschiedene Zeitebenen und verschiedene Morde
Genau.
darzustellen,
Also
innerhalb dieser paar Seiten, ja?
er schreibt halt auch, also es sind wo pro Zeitepoche halt immer sechs Seiten sind, ist quasi so wie so ein One-Shot, also so ein Mini-Event und fasst die immer auf und macht das aber nicht langweilig. Nun muss man sich nicht vorstellen, dass das jedes Mal hier Jack the Ripper kommt an, bringt jemand um, also der Mord passiert oder ist schon passiert und das Umfeld wird so ein bisschen beleuchtet und das wird auf sehr unterschiedliche Weisen dargestellt. Auf dem einen ist halt gerade eine Unruhe, eben dieser Polizeieinsatz und dann wird eine Leiche gefunden. Bei dem anderen hat man schon deutlich auch vom Zeichenstil her so in dieses Jack the Ripper mit Tinte und Tusche gezeichnet und nur mit Schwarz-Weiß und Rot koloriert. Mhm. Also da gibt's auch ein paar Überraschungen, die man sieht, und so streckt sich das durch das ganze Buch hin. Der nächste Teil, also diese Zukunft, ist auch so ein bisschen bunt. Der Zeichenstil wirkt eher, als wären quasi nur Bleistiftzeichnungen koloriert worden. Das ist halt toll zu sehen, wie unterschiedliche Zeichner dann auch so die ganze Sache darstellen. Und der Rest ist eher so ein düsterer, also der Teil um 1940 ist eher so, wie man sich Batman vielleicht vorstellt, auch so von der Zeichnung, von der Kolorierung her. Also könnte auch prima so ein Umfeld aus Batman-Universum sein. Und das ist echt cool zu sehen, das haben sie gut geschafft. Und ganz ehrlich, ich weiß zwar am Ende immer noch nicht so richtig, wohin die Reise gehen wird, aber es macht halt Spaß, diesen Comic zu lesen. Also Spaß im Sinne von, es ist spannend zu sehen, wie diese vier Schauplätze erstmal dargestellt werden. Es ist halt so ein Opener. Also da wird erstmal nur gezeigt, pass auf, in die Richtung könnte es gehen. Schaut mal, und so geht's weiter dann. Also dann wird halt langsam.
Ja, ist ein super Konzept auf jeden Fall. Also wobei spannend, man sich genau vorstellen, also ich glaube nicht, dass jetzt in F2 wieder vier Morde auf 6 Seiten jeweils passieren. Also da wird jetzt schon irgendwie die Geschichte in eine andere Richtung weitergehen. Nein, aber
ich vermute mal, ich weiß ja nicht, es gibt ja sicherlich über die Zeit irgendwelche Parallelen, die dann auch so ineinander fließen. Mhm. Aber was ich glaube, ist es, dass es in tatsächlich so angelegt ist, zumindest klingt das auch am Ende so ein bisschen von C. Spencer quasi inzwischen den Zeilen, dass er wirklich pro Heft auch immer wieder diese vier Artists, also diese vier Zeitstränge aufgreifen will. Mhm. Wie lange das gut geht, weil man kriegt ja immer nur so häppchenweise, muss man halt schauen, also ob sich das über die Zeit hin dann irgendwie rentiert, also ob das wirklich toll ist, aber mir hat's gefallen, wie gesagt, ich finde das Cover-Artwork immer noch grandios, das hat so ein 20er-Jahre-Pin-Up-Girl so ein bisschen, aber...
Ja, ich guck's mir auch gerade an, das sieht echt super aus.
Und auch die
weiteren sind interessant finde, so. Genau, was ich interessant finde, ist auch die Typo, weil da kann man eigentlich schon dran sehen, so dass es irgendwie, oder wenn man jetzt deinen Hintergrund, also diese, du hast die Story ausgeführt, weil die Typo ist auch so, da könnte man auch verschiedene Zeitepochen drin erkennen.
Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Deswegen lohnt es sich, jemanden im Boot zu haben, der auf sowas beachtet. Stimmt, also hat verschiedene Elemente. Und das letzte S, das sieht man wahrscheinlich auf der Online-Print nicht, sind auch lauter Jahreszahlen.
Ah, okay.
Also 1890, 1900, 1910, also einfach nur in 10er Schritten. Aber stimmt, ist eine coole Sache. Also für alle die nicht nur eine gute Geschichte haben wollen, die gut anfängt, sondern auch die ein interessantes Artwork haben wollen, die mal wieder einen Einblick in viele Künstler haben wollen. Obwohl ich zugeben muss, keiner von denen hat mir bis jetzt irgendwas gesagt. Megan Hattrick, Dean Ormston, Tula Lotte, Phil Winslet. Naja, und noch einer, das kann aber sein, dass es dann schon der ist, der dann die, wie heißt die Lettern, wie heißt denn der Typ?
Na, Letterer, ne?
Heißt das so?
Letterer. Typograf oder so.
Gewesen ist. Also, gibt auch ein Variant-Cover, guckt einfach mal im Netz unter Bodies, ich werde es auch entsprechend verlinken, ich weiß gar nicht, was Comic Room Hamburg, ob die viele Variant-Cover anzeigen, aber das ist, wie gesagt, weil ihr mal gefragt hattet, ob wir Sachen auch wegen des Covers kaufen, das ist auf alle Fälle einer der Titel, die ich nur deswegen gekauft habe, weil ich das Cover so cool fand.
Ja, bei mir ist es natürlich so, ich kaufe ja diese englischen Sachen auch im Comicladen. Insofern gucke ich mir das Cover zwar natürlich als erstes an, aber dann blätter ich immer mal kurz durch und check auch so gegen, ob es drinnen auch gut aussieht.
Da muss ich aber auch sagen, also da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wenn ich jetzt hier durchgeblättert hätte, also vorher, hätte ich es vielleicht erstmal liegen lassen, weil ich mir dieses Konzept beim Durchblättern, dass es eben vier Künstler sind, gar nicht so bewusst gewesen ist. Und wenn man nur durchblättert, hat man auch so dieses wilde, mal den Stil und man liest die Geschichte ja in dem Moment nicht. Und da hätte es mich vielleicht abgeschreckt. Aber ansonsten, sehr cooles Cover, coole Geschichte. Du hast noch eine Frage.
Genau, eine letzte Frage. Und zwar, also das bedeutet, du magst es, wenn die Stile sich unterscheiden, ja? Weil es gibt so Freunde von mir, die zum Teil sagen, boah, das nervt die total, wenn sich der Stil irgendwie ändert innerhalb eines Comics.
Naja, sag mal so, wenn es in einem Buch ist, wo eine Geschichte erzählt wird und da ändern sich die Stile, mag ich es auch nicht, weil das nimmt einen so ein bisschen raus aus der Geschichte. In dem Fall ist es ja wirklich so, 6 Seiten, kleine abgeschlossene Handlung, nächste kleine Geschichte und jeweils der Stil dazu passt natürlich auch in die Epoche, wo es gerade spielt. Insofern stört es nicht. Das ist quasi nochmal ein extra visuelles Element, das hier aufgegriffen wird. Gibt ja auch erst 2 Ausgaben, also ich glaube die nächste Nummer 3 kommt jetzt erst im September raus. Das Cover-Artwork, ich gucke gerade nochmal drüber, ist einfach grandios. Also ganz viele unterschiedliche Dinge. Also auch da wird wahrscheinlich noch so ein bisschen die Epoche wiedergespiegelt. Und also hier Ausgabe Nummer 1, seid ihr bei 4 Euro, mit 4 Euro dabei, wenn ihr es jetzt online bestellt. Wie gesagt, was es im Laden kostet, beim Comic-Händler eures Vertrauens, weiß ich natürlich nicht. Aber ich kann es empfehlen.
Cool. schöne Sache, hört sich interessant an.
Genau, dann würde ich sagen, direkt zum nächsten Comic. Wie ein leeres Blatt klingt wie was Japanisches. Ist ein Manga bestimmt, oder?
Nee, ist eine Graphic Novel.
Klingt aber gar so ein bisschen angehaucht.
Ja, stimmt. Es klingt gleich so poetisch, ne? Irgendwie, was man von manchen japanischen Comics oder Mangas kennt. Es ist eine Graphic Novel und vielleicht gleich mal als erstes, das wurde von Carlsen, also es ist bei Carlsen erschienen und es wurde damals so ein bisschen für, ja, oder was heißt ein bisschen, es kam irgendwie unter dem Label, wenn ich mich recht erinnere, Graphic Novels for Ladies oder irgendwie so ähnlich, for Ladies Only, glaube ich, so hieß es. Oh. Unter dem Label wurde das veröffentlicht und es gab da auch, vielleicht kannst du dich erinnern, so einen kleinen Aufschrei in der Szene, also es kam ziemlich schlecht an, dass man irgendwie probiert, Frauen so bestimmte Stoffe zuzuordnen, und den, ja, ich weiß auch nicht, also so ähnlich war jedenfalls diese Diskussionssache.
Wer ist da eigentlich, der den Aufschrei macht? Sind das dann die Frauen, die sich da irgendwie untergebuttert fühlen? Oder so
grundsätzlich die
Journalie?
Ja, ich glaube, das war irgendwie Zeit Online oder irgendeine Zeitung, glaube ich, die darüber berichtet hatte. Und ich glaube, da sind viele mit aufgesprungen. Und man kann ja den Aufschrei auch so ein bisschen verstehen, wobei ich kann auch diese Intentionen von Carlsen so ein bisschen verstehen, weil wie soll man irgendwie diese Zielgruppe der Frauen ans Comic ranbringen, wenn nicht irgendwie so, weil das Problem ist halt so ein bisschen, dass Comics ja schon dieses Image immer haben oder hatten, ja, Superhelden, Zombies, Action, Inhalte halt darzustellen vor allem. Ne? Und das war halt jetzt so die Idee, einfach wahrscheinlich so mal zu sagen, ey, hier geht's halt um andere, um irgendwie menschliche Themen oder so, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich hätte mir dieses Buch nicht gekauft, wenn jetzt in meiner Version hier for Ladies Only drauf gestanden hätte. Dann hätte ich mich das auch nicht getraut zu kaufen. Oder wenn dann vielleicht so, ja, ist für eine Freundin oder soll ein Geschenk sein. Aber wahrscheinlich hätte ich es mir dann nicht mal angesehen. Ne?
Ja, das insofern, ist wahrscheinlich, dass du hast auf der einen Seite, sagst du den Frauen, die vielleicht so noch gar nicht so comic-affin sind, hey, das wäre was euch potenziell interessiert. Auf der anderen Seite sagst du halt dann auch den Männern, lasst mal die Finger davon, das ist halt für Frauen, ne? Das ist halt rosa Literatur, was auch immer, oder Prosa oder weiß der Teufel was. Also es ist echt schwer, das da für beide recht zu machen. Also sagen, hier, das ist was für dich und das ist nichts für dich.
Ja, wahrscheinlich geht es halt wirklich nur, indem öfter Comics rauskommen, die halt so eine Inhalte einfach vermitteln und dass man nach und nach einfach begreift, okay, Comics sind jetzt halt nicht nur wie Männerkram oder
sollen
sowas.
Sollen langsam im Mainstream Action ankommen, sind. Ne?
Also ähnlich ist es ja auch mit Mangas, ne? Die haben ja, glaube ich, so ein bisschen auch so ein Imageproblem bei vielen. Also ich glaube ja auch bei dir, du hattest es ja bei dem I'm a Hero Review auch so ein bisschen erzählt, dass du eigentlich erwartet hättest jetzt so ein bisschen, was hattest du da nochmal gesagt, irgendwie, also, ja, Schulmädchen,
genau,
oder sowas.
Coole Augen, kurze Röcke und mehr so, weiß nicht, nicht obszöne, aber so leicht bekleidete Damen und die Kerle hecheln die da unten an und sowas in der
Richtung. Ja, genau. Ja, es waren ja auch die ersten Sachen, die damals nach Deutschland gekommen sind. Oder die ersten, die man so bewusst als Manga wahrgenommen hat. Davor gab es ja auch schon natürlich Heidi und Captain Future oder so, aber diese ersten Manga-Sachen, die ich so bewusst mitbekommen habe, also gerade auch in der Videothek oder so, das war immer Tentakel, Sex und so eine Sache.
In aber diese gut, Abteilung bin ich nie reingekommen.
Man muss einfach nur 18 sein, dann läuft man daran vorbei und da, ja, das ist jetzt auch gar nicht bei, ist einfach nur bei den ab 18 Inhalten. Okay, aber fangen wir mal an. Und zwar, das Buch, man könnte sagen, es ist eigentlich wie so ein altbekannter Anfang, also eine Frau kann sich an nichts mehr erinnern. Das ist erstmal, weiß ich nicht, kommt einem vor, als wenn man es schon tausendmal gehört hat. Und ja, wenn ich ehrlich bin, im Grunde fängt ja auch mein eigenes Comic so ein bisschen so an. Alice kann sich ja am Anfang auch an nichts erinnern.
Ach, wie unoriginell, hä?
Ja, irgendwie schon, aber es ist natürlich auch immer eine super Sache, weil man den Leser einfach auch abholt, weil der Leser weiß ja auch am Anfang nichts, er ist ja auch bei Seite 1 und so kann man mit dem Hauptdarsteller die ganze Welt kennenlernen. Das war auch so ein bisschen die Idee bei Alisic und so ähnlich ist es auch hier. Der Twist in dieser Geschichte ist allerdings, dass es, ja, man könnte sagen, es gibt halt keinen Twist, das ist der Twist. weil normalerweise beginnen ja Geschichten so, um dann irgendwie so eine große Auflösung oder sowas zu bringen oder auf einmal der Hauptcharakter wird irgendwie vom, sage ich mal, Gangsterkartell irgendwie gejagt oder sie ist vielleicht, weiß ich nicht, vom Geheimdienst und hat was Falsches gemacht, deswegen wurde ihr das Gedächtnis gelöscht oder irgendwie sowas. So sind ja die Geschichten meistens, wenn einem das Gedächtnis fehlt. Aber hier ist es halt so, sie kann sich einfach an nichts erinnern. Also, und sie erwacht oder sie Also das Erste, was sie sozusagen, wir steigen da ein, sie ist auf der Bank und weiß nicht mehr, was los ist und guckt in ihre Tasche und probiert rauszufinden, was eigentlich los ist. Und so lernt sie halt nach und nach, findet sie halt immer mehr Puzzleteile raus. Also sieht halt, weiß ich nicht, da ist dann ihr Ausweis und sie weiß dann, ah, da scheine ich zu wohnen. Und so setzt sich halt das Puzzle immer weiter zusammen. Und sie trifft auch nach und nach irgendwie dann Freunde von früher, die sie aber jetzt eher anstrengend oder lästig findet. Und Menschen, die sie vorher anscheinend ja nicht in ihre Clique reingelassen hat, werden auf einmal zu Freunden. Also sie, wie soll ich sagen, sie hat so ein neues Leben begonnen und ja, das scheint irgendwie auch anders zu verlaufen, als es letztes Mal verlaufen ist oder so. Oder die Leute, die halt nett zu ihr sind, sind auf einmal die Leute, zu denen sie damals nicht nett war oder so, ne?
Weißt du, dass ich gerade dann überlege, also du hast schon recht, dieses Thema irgendwie schwebt mir die ganze Zeit irgendeine Geschichte, sei es nur im TV oder irgendein Buch. Dieses, ja, Frau oder Person wacht auf, weiß sich irgendwie überhaupt, also kann sich nicht mehr erinnern, ist schon wirklich ein Thema, was einen leichten Einstieg hat, weil vor allen Dingen dieser Wiedererkennungswert, jeder hat so das Gefühl, kommt dir so ein bisschen bekannt vor, so eine Art Déjà-vu, die du die ganze Zeit hast, finde ich irgendwie schon eine coole Sache eigentlich.
Das ist mir jetzt auch echt gerade erst bei der Formulierung eigentlich aufgefallen auch, dass was halt wirklich der große Vorteil an dieser Art von Geschichten ist, also das hatte ich selber noch nie so richtig formuliert, aber es ist halt, ja, ich glaube wirklich einer der Hauptpunkte ist wahrscheinlich einfach, dass man so einfach auch als Leser einen guten Einstieg findet. Ja, kommen wir mal weiter zu, ja, also diese Frau jedenfalls, sie erinnert sich immer noch nicht und sie scheint irgendwie, also sie findet so raus, dass sie damals anscheinend so eine Art, ja, so ein oberflächliches und vielleicht sogar belangloses Leben hatte. Und ich will jetzt aber auch eigentlich nicht mehr so viel verraten, weil das Ende war irgendwie dann auf so eine seltsame Art dann doch schon wieder überraschend. Und ja, vielleicht nochmal zur Geschichte oder wie die erzählt wird an sich so. Also es ist halt, ja, man könnte sagen, ziemlich realistisch gehalten. Also vielleicht so ähnlich, wie man selber so eine Situation verleben würde. Also man, während man liest, denkt man auch die ganze Zeit, ja gut, was macht man dann eigentlich, wenn man nichts weiß? Also natürlich guckt man sich dann im Zimmer um, probiert irgendwie Fotos oder irgendwie zu suchen oder das daraus zu erkennen, wer, mit wem habe ich jetzt was mal gehabt, wer ist vielleicht mein Freund oder so. Und das Coole an der Geschichte ist eigentlich auch, dass, also die Hauptfigur an sich, weil die bringt da ganz oft Humor rein und das liegt natürlich auch an dieser Autorin, die das wirklich ziemlich genial macht. Also der Hauptcharakter, dieses Mädel da, diese junge Frau, die hat halt so eine blühende Fantasie und ich will hier mal so ein Beispiel vom Anfang bringen. Ich blätter nochmal kurz hier auf und zwar steht sie da vor der Haustür, ne? Also ganz am Anfang, kommt sie halt gerade nach Hause und traut sich irgendwie nicht reinzugehen. Sie hört irgendwie so ein Miauen von innen und malt sich dann aus, was könnte hinter der Tür sein. Und diese die Autorin, also das ist dann hier dargestellt in 11 Bildern, ja, werden Situationen, also 11 verschiedene Situationen werden dargestellt, was dahinter sein könnte. Also sie stellt sich gerade vor, was ist da jetzt gerade? Und das ist einfach irgendwie cool. Also das reicht von einer Überraschungsparty über ein Blutbad, den eigenen Freund, der gerade irgendwie es mit einer anderen Frau treibt, so, ja, bis zu so einer, ja, Kafka-esken Begegnung mit sich selbst, so. Und das ist halt echt total witzig dargestellt und sowas kommt halt auch im Buch öfter vor.
Was ich mal ganz gerne wissen würde, weil ich habe auch jetzt nur online nachgeguckt, was du quasi für ein Buch rausgesucht hast. Und da gibt das so ein bisschen das Artwork, was mir von der grafischen Umsetzung sofort irgendwie ins Auge springt. Es sieht ein bisschen aus wie das, was du letztens vorgestellt hattest, dieses Antoinette. Also,
ja, total. Und ist es man könnte, also von Zeichnung finde ich ja. Und ich habe auch, vielleicht ist es auch, ja, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen, weiß ich nicht, kann man auch was auf den Deckel bekommen, wenn man sowas sagt, aber es ist schon irgendwie auch so ein Stil, den wahrscheinlich eher Mädels vielleicht einfach haben, so, ne? So ein, aber ziemlich schöner, vielleicht so ein, ja, sehr illustrativer, nicht so typisch Comic-Stil, sondern eher vielleicht so, ja, so illustrativ könnte man es vielleicht nennen.
Ja, also ich würde es, na gut, ich als Laie würde es fast immer so, das klingt immer so abwertend, aber es ist nicht gemein, so ein bisschen naiver, so ein bisschen ein leichter Strich, also nicht so ausformuliert, also ausgezeichnet, ja, sondern eher so ein bisschen skizzenhaft, leichter halt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und aber irgendwie, wenn man das dann liest, kann man da wahnsinnig viel irgendwie reininterpretieren und es kann irgendwie, da gibt's eine Duschszene, wo sie ja nackt zu sehen ist und das ist dann irgendwie trotzdem irgendwie sexy und die ist, diese Person wächst dann auch irgendwie durch diesen leichten Strich irgendwie so ans Herz, weil die guckt dann so böse, die guckt traurig, die guckt naiv und irgendwie ist das durch diese einfache Darstellung auch so wahnsinnig einfach, sich da selbst reinzuversetzen, habe ich so das Gefühl. Aber es ist schon, also ich würde würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, das ist ja gut gezeichnet, würde man es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt nennen, aber ich finde es passend und ja, doch, irgendwie finde ich es schon auch gut gezeichnet.
Also Fazit, du würdest es empfehlen, auch Männern, also es ist einfach ein, könnte man sagen, ein Drama, oder wie würdest du das Genre als Oberbegriff dann für sich, für dich auffassen, oder mehr so eine Art Selbstfindungsding, Detective-Geschichte?
Genau so. Ja, Selbstfindungsding vielleicht. Und es ist halt, man könnte, ja, also eigentlich ist es so, dieses Buch wirft halt so Sinnfragen auf. Also da beschäftigt man sich auch selbst vielleicht dann ein bisschen mehr mit. Also sowas wie, wer bin ich? Wie bin ich zu diesen Menschen geworden?
Wer bin ich? Und wenn ja,
warum,
wie viele?
Ja, genau. Und warum führt man bestimmte Freundschaften zum Beispiel auch oder Beziehungen oder was sind Freundschaften und so? Sowas wirft es halt alles auf eine sehr sympathische Art und Weise. Also vielleicht ich weiß gar nicht, wie man sowas richtig empfehlen kann. Also einfach derjenige, der sich jetzt irgendwie von meinen Erzählungen vielleicht angesprochen fühlt. Also ich glaube, das ist auch wirklich so ein Buch, was man sehr schön verschenken kann, vielleicht auch Frauen tendenziell. Aber mir hat es auch sehr gut gefallen. So.
Ich wollte gerade sagen, ich muss ja zugeben, dass so Comics, wo man nochmal drüber nachdenken kann, wo noch eine gewisse Tiefe mit aufkommt, meistens deutlich attraktiver sind, als wenn du so, bei Superheldengeschichten ist es ja doch relativ häufig so, dass du einfach nur so, ja, so friss oder stirb, also quasi da nicht großartig drüber nachdenken musst, und das ist hier schon ja am Ende doch ein bisschen anders. Also
also der hat zum Beispiel auch bei einigen von den Comics, die wir heute noch vorstellen werden und die ich auch vorstellen werde, da ist es halt so, da wird wieder eine neue Welt erschaffen, da ist wieder irgendwie gibt's neue Länder, da gibt's neue irgendwie Orte, da gibt's den bösesten aller Gegner oder wie auch immer. Also das sind halt, das ist auch mal ganz schön, wieder einfach so ein ganz geerdetes Teil, so irgendwie man ist hier, ich glaube, das ist Paris oder irgendeine französische Stadt jedenfalls, aber du bist hier, also du verfolgst die, wie die dann zur Arbeit geht, in so einer Art ja, was ist denn das, so ein Musikladen, nee, so ein Buchladen eher, vielleicht sowas wie so ein Thalia oder so vielleicht.
Die, weißt du, sowas, die Autorin, was die Autorin für eine Nationalität ist? Ist die Französin? Also
Penelope? Ich glaube, das sind beides Franzosen, ja.
Okay.
Würde ich sagen. Genau, das ist, kann man ja noch kurz erwähnen, Boulet heißt der Autor und Penelope Bagieux ist die Zeichnerin.
Wenn man sich das Cover anguckt und nur diese Augen, da gibt es doch, heißt es Fred the Cat oder irgend sowas? Da wirken die Augen genau wie diese Katze. Weiß auch nicht. Also muss da gerade an diese Katze denken. Ja, war übrigens 2014 nominiert durch die Jugendjury für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2014.
Ah ja, sieh mal an.
So. Okay, cool. 17,90 €, seid ihr dabei? Hardcover?
Nee, es ist so ein Softcover.
Flexcover mit Spot und Gummiband. Was soll dieses Gummiband? Das sehe ich, das sieht aus wie so bei so einem Moleskin, ne? Notizbuch.
Also Spotluck habe ich hier auf meiner Ausgabe nicht, aber genau, es ist so, das ist so ein,
ja, ich wie weiß bei nicht, einem Moleskin, ne? Ja, genau. Das steht halt Spot und Gummiband. Du weiß ich nicht, ob Spot, keine Ahnung.
Das Band ist halt, damit man das schön zumachen kann, das Buch. Oder halt auch, man kann es natürlich auch als Lesezeichen benutzen, indem man es dann einfach so mit reinmacht. Also es ist wirklich eine schön gemachte Ausgabe.
Gut. Klingt interessant, ist wieder mal was, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann, wo man ein bisschen ja ein Gefühl dafür bekommt. Drüber nachdenken
was muss anderes.
Man, was anderes, aber nicht negativ, sondern positiv. Was anderes, und da muss man wirklich, also das Comic musste ich wahrscheinlich, oder werde ich es noch 2-3 Mal lesen müssen, um halbwegs zu verstehen, worum es da geht, was jetzt nicht schlecht ist, weil manchmal ist das ja auch, ne, so ein Ding, da stößt es einen ab. Supreme Blue Rose, erschienen bei Image von, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, Warren Ellis, genau, deswegen hatte ich es eigentlich ausgesucht. Mhm. Und Artist Tula Lotay, die übrigens auch bei Bodies mitgemacht hat. Also ihr seht, auch da überschneidet sich so etwas. Also ist wahrscheinlich auch Tula, würde ich sagen, ist eine Frau. Die hat dort den futuresken Stil gezeichnet. Und wenn man sich die Sache auch anguckt, dann sieht man auch hier parallel. Also am besten, wer so ein bisschen auf Artwork steht, einfach mal Bodies und Supreme Blue Rose sich zulegen, dann werdet ihr schon den Unterschied merken, was so ein Künstler auch in unterschiedlichen Heften darstellen kann, aber wo man dann doch wieder gewisse Parallelen sieht. Das finde ich immer toll, also dass die wandlungsfähig sind, aber trotzdem so was ganz Eigenes haben, und ja, das gilt es zu entdecken. Also.
Und auch wieder wegen des Covers gekauft?
Ja. Könnte man so sagen? Größtenteils ja. Also weil das Cover ist einfach, also wenn es das als Poster geben würde, würde ich mir wahrscheinlich auch zulegen. Das ist toll. Du hast auf
einmal. Sieht toll aus, ja.
Ja, so wieder so Elemente, wie wir es bei Tree hatten. So eine, ja, runden Kreise, weiß aufgesetzt und dahinter ein Bild, hübsches blondes Mädchen, und auf der Schulter so dieser, ja, Rabe von Po, der, keine Ahnung, der da irgendwas sagt, obwohl der Rabe hier so ein bisschen eher so Richtung bunt geht, aber ich denke mal, das soll schon ein, könnte auch ein Papagei sein, also man ist sich nicht ganz klar. Jedenfalls auf der Schulter, was wieder heißt, okay, Frauen mit Vögeln auf der Schulter ist meistens irgendwie Hexen, eine Hexe oder irgendwas. Und auch hier ist es so, ohne jetzt da irgendwie zu spoilern, auch sie hat irgendwelche Fähigkeiten. Alles fängt eigentlich ziemlich traumlastig an. Also wir haben so die Eröffnungsszene, wo wir sie vor, ja, wenn ihr so die Congress Library in Amerika, in Washington euch vorstellt, also diese wie nennt man das dann, so Säulenbauten, die es auch in Deutschland gibt, so was so mit Griechisch angehaucht wirkt, so, aber im Vordergrund ist wieder Gras, das auf der Erde wächst, wo man sieht, okay, es könnte jetzt so prima so ein Endzeit-Szenario sein, und dort sitzen zwei Leute und die Szene zoomt quasi ran und der eine ist im Rollstuhl, die andere ist eben unsere auf dem Cover befindliche Dame, und die unterhalten sich so ein bisschen und er warnt sie nachher für irgendwas, und dann weht das, wie man sich das manchmal so vorstellt, das ist wirklich wunderschön gezeichnet, weht quasi diese Szene so ein bisschen weg und man sieht wieder eine gesichtslose Figur, die am Strand ist, und im Hintergrund fliegen die Vögel, und die Vögel sind auch wieder in diese Richtung gezeichnet, wie diese Vögel auf ihr, und wieder weht so quasi diese Szene weg. Also man kann es schlecht anders beschreiben, und sie fängt
also sehr an, filmisch, könnte man
ja
sagen.
Ja, sehr, sehr, sehr cineastisch, sehr ein bisschen verspielt, also mehr so wie eine gigantische, traumhafte Landschaft, und aber sehr emotional und sehr toll. Und wir sehen dann eine Frau, die weint, und diese Tränen werden quasi der Regen, und es wird immer mehr, und also man kann es schlecht in Worte fassen, und dann erwacht sie plötzlich im Bett und trifft jemanden und wird quasi als Medium engagiert, soll, jetzt habe ich ehrlich gesagt die genauen Modi nicht mehr im Kopf, also sie soll quasi was beweisen oder was nicht beweisen, und dafür wird sie engagiert, und das ist so, sagen wir mal so traumhaft gemacht irgendwie, und auch dieses ganze Artwork, und das im Buch geht sie nachher auch nochmal, ich würde sagen, so eine wie so ein Irrenhaus, fast so eine Klapsmühle, beziehungsweise hat sie dann Kontakt zu jemanden, wo dann auch das Gesicht wieder so leicht unscharf ist. Also eher wie wenn du jetzt eine Zeichnung machen würdest von einem Kopf, und dann würdest du sagen, ach, ist irgendwie blöd geworden, ich streich's wieder weg oder schradier's raus und lass es nachher so da. Und hier sind so viele unterschiedliche Stile. An manchen Momenten dachte ich schon so, da wurde versucht, so ein 3D-Effekt zu erzielen, weil es oder der Druck war nicht korrekt, aber
ja, da, das habe ich hier auch gesehen. Ja,
da dieser, sieht so aus. Genau, dieser Druck halt, also dieser leichte Versatz, wenn der Druck nicht stimmt, ist ja über das ganze Bild in eine Richtung. Aber hier wechselt das zwischen den Panels, mal ist das dieser Versatz nach links, mal nach rechts. Also es ist ein bewusstes Stilmittel. Und sämtliche Panel, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sind auch nochmal mit so einem blauen Stift wie durchgestrichen. Also wie als wenn der Hintergrund eigentlich ein gigantisch anderes, großes Bild ist. Also ich will jetzt mein Heft nicht auseinanderbauen, um zu gucken, ob da irgendwas ersichtlich ist, aber das beschreibt so am besten. Und das ist vielleicht nicht für jedermann jetzt der klassische Stil, und auch die Art der Geschichte ist in diesem typischerweise Nummer 1 Heft jetzt vielleicht noch nicht so detailliert dargestellt, aber es ist sehr mysteriös. Also sie ist auf alle Fälle irgendeine Form von Medium. Sie ist engagiert, da eben was herauszufinden, diesem bestimmten Geheimnis auf die Spur zu gehen. Wir haben dann auch nochmal so ein kleinen Ausblick, dass dann vielleicht auch noch so ein bisschen Zeitreisen oder Vergangenheit möglich ist, wo dann die Nazis wieder so ein bisschen mit im Spiel sind und so dieses zweite Weltkriegsszenario, was aber nur so in 1, 2, 3, 4 Panels dargestellt wird, wobei dann auch wieder eins ist, da musste ich wieder so ein bisschen an Caliban denken, wo dann so ein Satellit quasi durchs Weltraum fliegt und hinten dran sind drei, ich weiß nicht welcher Nationalität, gebundene Menschen, die aber schon mittlerweile verwest sind, also so verbraucht aussehen, sage ich einfach mal. Also sehr, also noch ein bisschen gewöhnungsbedürftige, fast typisch Warren Ellis Geschichte, aber die so grafisch so toll umgesetzt ist und die so Lust auf mehr macht, und auch hier ist wieder dieses Cover Artwork, also das ist wieder eines der Hefte, wo man sagt, wer einen gewissen Faible für interessante andere Grafiken hat, also nicht im negativen Sinne, der sollte unbedingt mal reingucken, denn das ist so toll gezeichnet und macht so viel Spaß, sich einfach nur diese Panel anzugucken, und dazu noch diese Geschichte, die, wie gesagt, zugegebenermaßen vielleicht im ersten Heft noch ein bisschen dünn ist, aber genügend Ansatzpunkte hat, dass man sagt, okay, man möchte auch wissen, wie es weitergeht. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ist auch eines der Hefte, die wieder günstiger ist, kostet nur 3 €. Kann ich wärmstens empfehlen.
Ja, also wenn ich mir das hier angucke, das Cover sieht ja sehr, ich nenne es jetzt mal malerisch aus, so sehr ausformuliert und schattiert. Und wenn man dann ins Heft aber reinguckt, sieht es ja wirklich, wie du gesagt hast, so eher wie gedruckt aus, fast so ein bisschen, ja, so wie Siebdruck, sowas, Roy Lichtenstein wäre ja zu einfach, aber so kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, welches Panel du quasi siehst, aber ich finde eher, es wirkt fast wie so ein Skizzenbuch. Also, dass man anfängt zu zeichnen und dann vielleicht mit so Pastellkreide die ganzen Sachen koloriert. Es hat auch so einen leichten Pastellton, also nicht so kräftig dominante Farben, sehr viel Farbverläufe. Also hier würde ich mir fast, warte mal, das stand glaube ich auch hinten drin. Also das ist auch ein Buch, wo zumindest die erste Hälfte, glaube ich, bis er dann irgendwie für sich entschieden hat, da digital umzusteigen, wirklich handgezeichnet ist. Also das ist Handarbeit, die ihr hier seht. Und das sieht man auch. Also was du auch immer so bemängelst manchmal, oder nicht bemängelst, aber sagst hier, daran erkennt man, dass das halt keine Handarbeit ist. Hier sind eben wirklich keine harten Übergänge, keine so gerenderten Übergänge. Hier sieht man, wie ich schon sagte, eben so, nimm ein Schwarz-Weiß-Bild und koloriere das mit so Pastellkreide. So sieht das aus und das ist echt gelungen. Und erst am Ende sieht man auch, dass da, als ich diese Szene ansprach mit diesem Kopf, der so ein bisschen noch gerastert ist oder so wegretuschiert worden ist, da sieht man dann schon, dass da auch die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, eben doch mit Hilfe des Computers gemacht wird, weil das kriegt man halt so nicht hin. Aber trotzdem immer wieder diese grafischen Handelemente und selbst in diesem Heft, deswegen fand ich dieses Heft so faszinierend, gibt es hinten nochmal so ein kleines Sketchbook. Also in einer 1-Ausgabe, die Vorschau auf das nächste Cover, was übrigens wieder ein tolles Poster wäre, gibt es dann nochmal Sketchmaterial, wie er zeichnet und auch nochmal eine Covervariante. Und also für alle, die nicht nur die Geschichte mögen, sondern auch ein bisschen Grafik-Artwork haben wollen, toll gemacht. Also das ist echt richtig gut hingekriegt. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Cool. Weißt du jetzt auch noch nicht so ganz genau, wie es in der Geschichte da, worauf die hinauslaufen wird, aber das weißt du anscheinend auch noch nicht so
ganz. Ja, das ist halt noch wirklich ein bisschen vage. Es ist mehr so eine traumhafte Geschichte am Anfang, wo man sieht, also das Mädel ist, wie gesagt, so eine Art Psych, also paranormale Detektivin, sage ich jetzt mal so, und sie wird quasi durch einen Herrn engagiert, vor dem sie eigentlich in ihren Träumen vorher gewarnt wurde, und sie nimmt nachher diesen Job auch an. Alles noch sehr vage, wie gesagt, worauf es hinausläuft, aber hier ist es für mich mehr so dieses Drumherum und trotzdem möchte ich wissen, wie es weitergeht. Man kann es echt schlecht in Worte fassen, aber wer so
naja, du bleibst ja vielleicht
Warren
dran,
Ellis mag, ja mal, der sollte da unbedingt mal reingucken.
Wenn du dranbleibst, kannst du ja vielleicht nochmal, wenn du Ausgabe 2 und 3 oder so vielleicht gelesen hast, nochmal was kurz drüber erzählen, wie es sich dann weiterentwickelt hat.
Genau, das wäre vielleicht sinnvoll.
Ja, also eine sehr simple Geschichte, sage ich mal, ist vielleicht das Comic, was ich als nächstes vorstelle. Das He-Man, dieser Reboot, oder eigentlich, ich weiß gar nicht, eigentlich ist es, glaube ich, gar kein richtiger Reboot, weil weil eigentlich wird die Geschichte ein bisschen weiter. Oder? Ja, nee, es wird irgendwie weitergeführt auf eine seltsame Art. Aber okay, ich hole mal kurz ein bisschen weiter aus. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Und zwar, genau, He-Man und die Masters of the Universe. Ist ja auch seltsam, sehe ich hier gerade. Das ist die He-Man und dann haben sie und die geschrieben. Dann wieder Masters of the oder the Universe, ne? Also hätte man ja dann alles Deutsch oder alles Englisch machen können.
Vielleicht seltsam. Vielleicht hat da wieder einer nicht mitgedacht.
Ja, seltsam. Na okay, jedenfalls, das ist ja diese populäre, also in den 80ern war das mal eine sehr populäre Actionfigurenreihe und dann gab es da auch diese Zeichentrickserie und so weiter. 2003, glaube ich, war das, gab es dann auch nochmal so ein Reboot. Da wurde nochmal versucht, das nochmal neu zu starten, irgendwie im Fernsehen auch und so. Und ja, die Geschichte ist eigentlich immer, dass dieser Prinz Adam, nennt sich der verwandelt sich halt mit Hilfe seines Zauberschwertes in He-Man und der ist dann ja so nahe zu unbesiegbar eigentlich. Und Skeletor ist halt immer sein Gegenspieler, der irgendwie an seine Macht kommen will. Das ist so ein, ja, so ein Skelett. Sind immer alle sehr, sehr muskulös irgendwie. Genau. Also, wie ich schon meinte, es ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein Reboot, ist aber auch keine Origin-Story oder sowas, sondern es geht eigentlich darum, dass Skeletor He-Man sein Gedächtnis irgendwie und den ganzen anderen gestohlen hat und die sich alle nicht mehr erinnern können, wer sie eigentlich sind, oder die denken, sie wären andere Leute. Und so denkt halt dieser Prinz Adam, er wäre ein Holzfäller und hat aber irgendwie nachts immer seltsame Träume und die treiben ihn dann, ja, so ein bisschen über Umwege gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ins Abenteuer. Also er bricht dann auf einmal auf in und auf diesen Weg schickt ihn halt Skeletor, weil er nicht will, dass er zurückkommt, He-Man sozusagen, schickt ihn Skeletor immer nach und nach alte, bekannte Gegner auf den Hals. Und ja, dieser Adam wächst halt auf dieser Reise irgendwie über sich hinaus und bis er zum Ende dann hin oder am Ende dann wieder zu He-Man wird. Das ist eigentlich schon alles irgendwie. Ja, ich weiß nicht, also für die alten Fans ist es halt vielleicht interessant, dieses Buch. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass man da wirklich mehr hätte draus machen können. Die Story und die Charaktere fand ich schon recht flach irgendwie und die Geschichte auch relativ vorhersehbar. Also gerade auch, wenn man das dann schon kennt und schon die ganze Zeit weiß, okay, man weiß eigentlich, worauf es hinausläuft, ne? Dieser Adam, der wird halt irgendwann wieder zu He-Man, ist ja klar so. Und Und das ist dann, man verfolgt es halt dann trotzdem. Es ist jetzt auch nicht wirklich schlecht.
Aber
Also
ist das ein Comic, was du dir gekauft hast aufgrund deiner Kindheitserinnerung? Also weil du
ja.
sagst, das ist so, war eine coole Sache oder weil du das Artwork magst oder generell so die Geschichten drumherum?
Ja, das ist eigentlich eher das Erstere, wie du gesagt hast. Also es ist halt so, ich war halt damals wirklich großer He-Man-Fan irgendwie, fand es halt immer cool. Und da, ich bin halt in den Comicladen rein, hab das gesehen und dachte so, mein Gott, das muss ich halt irgendwie holen, so. Interessiert mich einfach, was die jetzt daraus machen heutzutage. Und ich glaube halt, ich glaube auch, dass jetzt nochmal ein Kinofilm demnächst gemacht wird und so. Also es interessiert mich einfach auch immer, was halt so comicmäßig immer so passiert allgemein und dann mit so einem alten, so, ja,
Ist quasi auch so ein
so
bisschen so ein, vielleicht nochmal so ein Aufguss, weil momentan sind ja auch so viele Sachen, die so in der Vergangenheit gespielt haben, wieder so populär, ne? Also dass das
so wie
alles
Flash
nochmal,
Gordon oder sowas, ne?
ja, nochmal rausgebracht wird und da vielleicht versucht nochmal eine Mark zu machen damit.
Ja, es war auch wirklich so, als ich dann beim Comic-Händler da, der kennt mich jetzt ja natürlich auch schon, weiß, dass ich selber Comics mache und so, hat mich auch so ein bisschen komisch angeguckt. Naja, sowas lese ich ja nicht so, habe ich gesagt. Und dann, also musste man fast entschuldigend dann noch erklären, warum man das holt oder so. Also jetzt, also peinlich muss mir das jetzt auch nicht sein, aber also ich finde es auch irgendwie, ich kann nicht wirklich sagen, dass es schlecht ist. Es ist zum Beispiel auch ganz cool, dass das ist halt so eine Zusammenfassung von verschiedenen Heften, die dann auch oft von verschiedenen Zeichnern, glaube ich, hier gezeichnet wurden. Und es sind also teilweise wirklich ganz, ganz schöne Zeichnungen und so, und ganz gut gemachte Actionsequenzen. Halt
Aber
alles, wie ich
darf ich
finde,
ganz
nicht
kurz mal
sehr
fragen,
originell unbedingt.
heißt
Ja,
das
klar,
jetzt
gerne.
verschiedene Zeichner, also es ist keine zusammenhängende Geschichte, ist da ein bisschen
Doch.
Unterschied drin, aber sind
Nee.
unterschiedliche Zeichner auch mittendrin einfach dann oder was?
Genau, aber es unterscheidet sich jetzt nicht so stark, weil die Kolorierung und so, du kennst es ja bei US-Heften, dass die alle schon da irgendwie auf einen Stil oft eingeeicht werden, aber man merkt natürlich dann schon noch den Unterschied. Aber es ist, also es, vielen würde es vielleicht gar nicht auffallen, aber also man merkt, ich habe das schon gemerkt, halt, dass das schon immer ein bisschen anders vielleicht aussieht. Aber also auch, wie gesagt, teilweise ganz nett gemacht. Und was ich auch ganz schön fand, was du ja auch immer ganz gut findest, ist halt so hinten so eine Sketch-Galerie, wie sie halt auf diese Charaktere dann irgendwie gekommen sind, so verschiedene Entwürfe, wie man die machen könnte, und auch einige Cover werden noch gezeigt, so aus den Originalheften.
Ja, das ist cool. Aber
Ja.
trotzdem packende Geschichte insgesamt.
Also ich kann es eher nicht empfehlen, eher für vielleicht Fans, und vielleicht ist es halt auch so eine Sache, die sich dann auch jetzt wieder halt eher an Kinder und Jugendliche wie mich halt damals so richten soll. Also vielleicht spricht die das dann ein bisschen mehr an. Aber da wundere ich mich dann auch, warum sie dann nicht wirklich ein Reboot gemacht haben. Also so, das hätte ich irgendwie viel cooler gefunden, irgendwie mal zu erfahren, wie wird jetzt Adam dann zu He-Man, und nicht so, also du kannst es ja vielleicht vorstellen, da gibt es halt die ganze Zeit diesen Skeletor, der halt auch die ganze Zeit so ein bisschen schon, oh nein, He-Man darf sich nicht erinnern und der darf nicht wieder zu He-Man werden, der Adam. Und also der Leser weiß eigentlich die ganze Zeit schon, was da passiert, und deswegen kann sich da auch nicht so eine richtige Spannung aufbauen. Und es gibt dann halt einfach irgendwann in dem Comic den Punkt, wo He-Man dann sagt, ach so war das ja alles. Und dann sind sie wieder die Größten und Coolsten, und dann war das halt alles
Also die Auflösung dann eher trivial.
genau. Und eigentlich die Story bis dahin eigentlich auch. Insofern, ja. Also es ist halt einfach ein Action-Comic. Und es ist auch teilweise ganz cool gemacht. Blättert mal rein, wenn ihr große Fans seid, dann werdet ihr es wahrscheinlich genau wie ich dann auch einfach geholt haben. Ich ärgere mich jetzt auch nicht, aber es ist jetzt auch wirklich nicht unbedingt was, was ich, also sage ich mal, dir oder so empfehlen würde.
Was ich auch gesehen habe, was auch interessant ist, dass ja auch relativ viele Autoren an diesem Buch mitgewirkt haben, so als, also nicht nur einer, oder ich weiß nicht, ob die alle Co-Autoren sind, ob die nach jeweils so ein, zwei Hefte geschrieben haben und dann gesagt haben, ach nö, ist mir zu blöd oder was auch immer. Ist mir jedenfalls aufgefallen. Finde ich verwunderlich. Oder wirklich so ein Mashup ist, dass die Leute sagen, hier, wir möchten jetzt zusammen an dem und dem arbeiten. Weiß ich nicht. Naja.
Ja, ist eine gute Frage. Ja, stimmt, das sind drei Autoren. Ja, das ist schon eine ganze Menge eigentlich.
Wie auch immer,
Gerade
wer die
bei dieser nicht
Fans.
sehr komplexen Geschichte.
Ja, das stimmt. Wie auch immer, wer Fan ist, sollte mal reingucken. Wer es nicht ist, wird es vielleicht durch diese Serie nicht werden. Ich weiß gar nicht, ob es dann wirklich. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja ein paar He-Man-Fans da draußen, die sagen, hier mit dem Run, der ist zwar schon uralt, aber da kann man perfekt einsteigen.
Ja, es kam mir jetzt auch so ein bisschen so vor, als wenn das hiermit fast abgeschlossen wäre. Weil ich habe ja dann auch nochmal nachgerecherchiert oder nochmal geguckt, weil das ja schon 2012, glaube ich, oder so in den USA rauskam. Und ich bin gar nicht so ganz so sicher. Ah doch,
Doch,
ich sehe
Band
gerade, am
2,
14. Oktober
genau.
kommt Band 2, ja.
Bei dir steht 14, aber steht 24. November. Ah, unterschiedlich.
Im Heft selbst steht hinten,
Ach so.
14. Oktober kommt der zweite Teil. Vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. Siehst du, ich sehe jetzt hier gleich wieder das Cover und denke mir, ah cool, jetzt kommt Hordak. Und irgendwie interessiert mich das dann gleich schon wieder. Also ich bin irgendwie anscheinend auch nicht zu retten. Egal, weiter geht's.
Na gut, wir haben jetzt im nächsten Schritt quasi einen Comic, den hatten wir wieder beide. Und ich muss sagen, wir mögen beide so ein bisschen Rick Remender. Der hat auch momentan einen Output, der ist enorm. Also einfach so diese Menge an unterschiedlichen Ideen. Und hast du eigentlich auch am Ende hinten diesen Brief des Autors gelesen nochmal, wie er quasi dazu gekommen ist? Also wie
sehr interessant,
sich das so
sieht?
Finde ich auch toll. Also wie lange einem sowas bewegt und wie, zumindest, man weiß ja immer nicht so ganz, ob das in Amerika wirklich so ist, ob er sich wirklich so lange Zeit genommen hat, das da umzusetzen und den richtigen Zeichner zu finden und sowas. Jedenfalls, wie auch immer, er hat den richtigen Zeichner gefunden und ich muss sagen, dass ganz am Anfang fand ich es ein bisschen, so die ersten 5 Seiten vielleicht ein bisschen zäh und dachte mir, das ist glaube ich nichts für mich, das sieht das Cover cooler aus als der Inhalt und ganz am Ende, also nicht ganz am Ende, sondern dann so nach und nach merkt man, was für eine wahnsinnig komplexe Geschichte der dort erzählt und wie gut sie mir zumindest gefallen hat, dass ich dann gespannt bin, wie es weitergeht, denn es ist ein Szenario, was, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal so gab, bestimmt. Die Welt ist quasi vor dem Untergang bedroht, also die Sonne expandiert, das ist auch das, was er hinten schreibt, also das ist eines dieser Fakten, die er damals in der Schule gelernt hat und für ihn war das als Kind so erschütternd, dass man sagt, okay, irgendwann hört die Erde auf, also die Erde auf zu existieren, weil die Sonne expandiert und dann quasi implodiert und dann weg und alles weg. Und in dem Fall ist
genau,
das so,
er hatte ganz süß hier geschrieben, dass er halt, das war so im Alter von 7 oder 8 hat er geschrieben und dass er da gerade so begriffen hatte, dass er selbst, also dass die Menschen irgendwie sterben und dann in der Schule dann auf einmal noch lernt, dass der Planet halt, dass die Erde auch mal irgendwann sterben wird und die durch die Sonne. Und dass das ihn ganz schön mitgenommen hat vorher. Und er hat es seitdem wohl im Hinterkopf behalten.
Ja. Alles sehr, sehr zügig und dieses Thema greift ja auf. Wir haben also quasi hier oder wir finden uns hier in einer Welt, die unter Wasser lebt, weil das Leben über Wasser quasi nicht mehr lebenstauglich ist, weil diese Strahlung der Sonne halt schon zu groß ist. Und sie nun auf der Suche sind, eine neue Heimat zu finden. Was aber irgendwie nicht so richtig gelingt. Das ist schon einige, ich weiß gar nicht, ich sage jetzt mal 100 Jahre her und sie leben immer noch unter Wasser und irgendwie gibt es da keinen Fortschritt und es scheint so, als ja, haben die Unterwasser sich damit abgefunden, dass es so ist. Und wie es immer so ist, natürlich leben die da nicht in Frieden dort, sondern es gibt auch noch irgendeine, ich sage jetzt mal, dunkle Macht, wobei noch nicht so ganz klar ist, wer diese Fraktion eigentlich ist und woher die kommen und in welche Richtung die gehen werden. Jedenfalls.
Siehst du, weißt du, ich habe das so interpretiert, dass es vielleicht so eine Art Piraten sind, dass es vielleicht auch da mehrere Fraktionen gibt, weil es ist ja so, dass da unter der Erde anscheinend halt so Städte errichtet wurden.
Und also nicht unter der Erde, sondern unter Wasser. Es sind ja
Tiefen des
Wassers. Ja, es sieht manchmal so aus, aber das ist trotzdem sehr unter Wasser.
Nee, natürlich. Unter Wasser, klar. Dass da so Städte errichtet wurden und dass eventuell einige Personen da einfach auch keinen Zutritt zu bekommen. So habe ich das jetzt interpretiert für mich. Und dass das vielleicht so eine Piraten sind, das wird, glaube ich, auch an der einen Stelle so ein bisschen erwähnt. Ich hole jetzt vielleicht schon zu weit aus, aber für mich waren es jetzt...
Ach so, ich dachte, das wäre so Outlaws, also die nicht mehr in diesem normalen Umfeld leben dürfen, weil sie halt ausgestoßen worden sind. Und wenn man sich diese Figuren anguckt, also das ist so eine Mischung aus, also ich bin mir nicht ganz sicher, die sehen manchmal aus wie so Skelette halb verwest.
Ja, Geisterpiraten oder sowas.
Ja, und dann so eine... trotzdem, wenn du aber quasi, wenn sie drin sind, sehen die auch so aus. Aber der Anführer sieht eigentlich noch relativ normal aus, dieser ganzen Gruppe. Und ist eigentlich ziemlich clever. Also der Einstieg ist im Prinzip der, also wir haben so eine Traumsequenz, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das unser Vater, diese Hauptfigur ist, die dann quasi aus irgendeinem Abgrund hochsteigt, übrigens grandios gezeichnet, wenn man sieht so
echt cool aus.
Ein Element im Hintergrund, wo man denkt, das ist ein Leuchtturm unter Wasser und dann merkt man plötzlich, da kommt eine Person hoch, das ist wie so ein Stützstab oder was auch immer, der sich da festhält und dann wirft er so eine Leuchtrakete wieder in die Tiefe hinunter, die dann so auf dem nächsten Panel über die ganze Seite quasi wieder so in die Tiefe fällt und man sieht erstmal, wo er herkommt und dann geht's.
Kann ich vielleicht nochmal ganz kurz reinhaken
und
meine Interpretation. Also meine Interpretation ist, dass das ein Zeitsprung ist, dass das, das merkt man auch am Text, das ist die eigentlich die letzte Seite vom Heft, könnte man sagen. Das ist nämlich meiner Meinung nach ich sag jetzt einfach mal wieder Geisterpirat, der ist diesen, weißt du?
Ja, na, ich dachte, das wäre der Also du meinst, das ist der Geister?
Ja, guck mal, der hat auch dieses Auge da, wenn du rechts guckst. Okay, wir gehen jetzt zu sehr ins Detail, aber
gut,
auf dem letzten Panel kannst du es erkennen.
Es könnte sein, dass das der ist. So, jedenfalls eine Unterwasserwelt und sag mal, es gibt einen Anzug, der hat auch einen Namen, aber egal, mit der man unter Wasser arbeiten kann, der quasi auch omnipotent ist, also relativ viele Kräfte hat und die aber nur quasi so eine elitäre Gruppe von Personen tragen kann, also ein ganz spezielles Geschlecht. Früher gab es da mehrere davon, mittlerweile gibt es nur noch diesen einen. der dann auch quasi kodiert ist, der quasi nur von den reinen Blutlinien getragen werden kann, was nachher nochmal thematisiert wird. Wir werden ja nicht allzu viel spoilern, weil sonst verrät man vielleicht so ein bisschen diesen Twist am Ende. Und dieser Mann hat halt auch Nachwuchs und zwei Töchter und drei Kinder eigentlich. Einen Sohn, der überhaupt nicht interessiert ist, und zwei Töchter, die auch diesen Anzug tragen wollen. Und dies ist so quasi der erste Tag, an dem sie quasi in die Ausbildung gehen und dort tätig sein können und irgendwie versuchen, diesen Anzug zu meistern. Und dann kommen eben diese von außen, sei es Piraten oder dieser andere Stamm, und erst kommt es zum einen zum anderen und es passiert so ein bisschen Dinge. Da werden wir einfach gar nicht mal drauf eingehen, weil das ist dann vielleicht zu viel, aber das ganze Universum, was sich hier Remender ausgedacht hat, ist so faszinierend. Auf der einen Seite wirkt es, schaut man sich die Charaktere so an wie eine Zukunftsvision, die man sich so, 1920 oder 1914, naja, 40 vielleicht nicht, aber also in den jungen Jahren des Films vorgestellt hat. Also alle sind gut angezogen, auch dieses Setting ist so und alle sehen irgendwie gut aus und alle leben in einer ach so idyllischen Welt, die Türen sind rund, die Fenster sind irgendwie, und es ist wieder typisch Amerika, es ist so gleich diese zweite, dritte Seite, wo dann sie nackt dasteht und wo dann natürlich gleich so Reflexion des Fensters direkt vor ihren Brüsten und Genitalbereich ist. Also da sind sie sehr, sehr hinterher, ist irgendwie lustig, was sich dann durchs ganze Comic hindurch sieht, wenn man halt die Frauen oder ihn nackt sieht. Aber da sprechen sie halt so erstmal so, da wird in einem Dialog zwischen einem Ehepaar im Prinzip gesagt, warum sind die da unter der Erde und in welche Richtung geht das? Und selbst da sind es Momente, wo man sich nicht so ganz klar ist, worum es da eigentlich geht und in welche Richtung das geht. Also insgesamt bleibt man am Anfang ziemlich verworren da, und erst am Ende scheint sich so halbwegs ein Bild zu formen, in welche Richtung die ganze Sache geht. Ich muss sagen, die Geschichte mit Abstrichen gefällt mir gut. Es ist wieder ein neues Universum, eine neue Idee unter Wasser. Na gut, das ist ja auch nicht ganz so neu, aber sag mal, dieses alte Captain Nemo-Thema noch ein bisschen expandiert, ganze Städte unter Wasser. Und natürlich wieder dieser Vater, der seine Kinder beschützen will, rächen will, die Erde irgendwie unter seine Kontrolle bringen will, also im Sinne von, der helfen will oder die neue Planeten finden wollen. Und relativ viel aufgemacht in diesem ersten Heft, sind auch relativ viele Seiten, ich weiß gar nicht. Also es kommt mir vor, als wäre es ein bisschen dicker als normal. Hast du da irgendwie ein Gefühl dafür?
Ich würde sagen, wieder 24, aber ich kann mich auch...
Aber gut, vielleicht ist das Papier, manchmal ist das Papier auch ein bisschen dicker und es kommt ein bisschen mehr vor, aber... Ich fand's toll, also gerade auch wegen des Artworks kann man diese Geschichte empfehlen, und auch diese Grundgeschichte ist schon nicht schlecht. Also ich würde sagen, bei mir hat's 5 € gekostet, Ausgabe Nummer 1, die nächste kostet 3,50 €. Es könnte sein, dass das tatsächlich ein paar Seiten mehr hat.
Ah, das kann, ja stimmt, das würde natürlich Sinn machen. Ja.
Passt sich ein bisschen dicker an, also, und es lohnt sich auf alle Fälle, zum einen wie gesagt wegen diesem Nachwort von Rick Remender und zum anderen wegen diesem extrem tollen Artwork von Toccini, toll gemacht, toll umgesetzt, und also mir hat es sehr, 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 sehr gut gefallen. Wenn nur eins, dann glaube ich momentan low, auch wenn es schwächer angefangen hat für mich. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Wie hast du es empfunden?
Ja, ich fand, sehr gut, also aber vor allem durchs Ende, also ich fand den Zugang wirklich ein bisschen schwierig, weil, wie du schon meintest, den Anfang, den erstmal zu kapieren, wie das da gemeint ist, also ich glaube halt, wie gesagt, dass es sich um so eine Art Zeitsprung handelt, aber man wird halt da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, und ich fand auch, dass manchmal so einige Details irgendwie, oder man hat nicht so ganz kapiert, was jetzt hier eigentlich gerade ausgesagt wird, oder also da wird halt einfach wahnsinnig viel reingepackt in die Geschichte am Anfang, gerade weil auch eine neue Welt irgendwie erklärt werden muss, ne? Da sind halt dann diese beiden Töchter, die zum ersten Mal mit zur Jagd kommen, da ist der Sohn, der irgendwie eher so technisch versiert ist, ja, und dann gibt's noch diesen mysteriösen Anzug, der irgendwie mit der Blutlinie von der Familie zu tun hat und sonst was. Und ich fand's halt ein bisschen sperrig am Anfang, aber gerade durch das Ende dann bin ich auch, also da habe ich wirklich sofort gedacht, ey, ich will wissen, wie es weitergeht, cooles Ding, super Geschichte. Und gerade wenn man auch nochmal das Nachwort dazu gelesen hat und merkt, worauf das Ganze hinausläuft, so, oder was so die Intention dabei war, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich weiter verfolgen werde.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es interessant, dass erst durch das Nachwort eigentlich die Geschichte nochmal so ein bisschen, also für mich auch aufgewertet wurde, dass man da noch einen ganz anderen Zugang dazu bekommt. Also wie du schon sagtest, am Anfang fand ich es auch so ein bisschen sperrig. Man dachte so, ach nö, irgendwie ist das, glaube ich, nichts für dich. Und dann man liest so weiter, man hat sie nur einmal da und man merkt, ach nö, doch, es hat was. Und ist auch eines der Comics, ich glaube, dass man, wenn man hier die zweite, dritte Ausgabe gelesen hat, liest man diesen Anfang vielleicht auch nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel. Also da ist vielleicht wahrscheinlich nochmal so die Intention, wie du schon sagtest, hier ist halt echt viel reingepackt worden auf die ersten Seiten, was einen vielleicht so ein bisschen erschlägt. Deswegen vielleicht am Anfang lieber etwas querlesen und dann nochmal zurückkommen. Und sich dann da irgendwie, ja, faszinieren lassen davon.
Ja, das Seltsame ist halt auch, da ist zwar viel reingepackt, aber trotzdem wird es durchs Nachwort dann erst so richtig, wie du schon meintest, halt ersichtlich, was eigentlich wirklich ausgesagt oder worum es eigentlich so richtig geht dann. Aber das ist halt natürlich auch schwer in so eine Geschichte einfach einzubauen irgendwie, wie diese Welt da funktioniert. Das haben sie schon, ist eigentlich schon ziemlich gut gemacht, wie die das im Gespräch da so mehr oder weniger nach dem Sex oder soweit ich das verstanden habe, lief es wohl nicht so toll so, aber also dass die das halt so nebenbei so ein bisschen erklären, ne? Das ist eigentlich schon toll gemacht, aber bisschen viel für um das zu verstehen am Anfang.
Für den normalen Einstieg, genau.
Ja.
Gut, aber wir können es trotzdem empfehlen. Also, wie gesagt, relativ kostengünstiger Einstieg. Rick Remender an sich ist toll geschrieben und wie gesagt, das Artwork. Hat dir das auch so gut gefallen? Das ist wieder eines der Artworks, wo ich sagen muss, also Cover-Artwork auf alle Fälle, würde ich sagen, ist per Hand gemacht, weil das wirkt sehr, so mit Pinsel gezeichnet. Mhm. Obwohl, ich habe auch einige auf diesem, wie heißen die großen Zeichendinger da?
Na, Grafiktablett, ne?
Ja, gesehen, wo das auch prima imitiert worden ist, wo man im ersten Moment dachte, ja, es ist bestimmt handgezeichnet und dann zoomt er quasi so raus und dann sieht man, dass das alles auf dem Pad gemacht worden ist. Aber, oder Tablet, aber es ist tolles Artwork.
Das sieht schon sehr aquarellig aus hier, ja.
Kann man nur empfehlen. Stimmt
schon. Ja, ganz interessant vielleicht nochmal, was auch wieder im Nachwort zu lesen war, das ist wohl, also hier spielt oder wird anscheinend die Frau dann dieses Hauptcharakter, also es gibt zwei Hauptcharaktere, Frau und Mann, die diese beiden Kinder haben und anscheinend wird die Frau dann auch so ein bisschen mehr die Hauptrolle später spielen. Und es ist wohl das erste Mal, dass er halt so einen optimistischen Charakter mal erschaffen hat, dieser Rick Remender.
Mir kommt es ja aufgefallen ist, oder? Ist das dir irgendwie bewusst gewesen, dass er so,
dass er so negativ drauf ist?
Negativ angehaucht ist, ja.
Nee, eigentlich auch nicht. Aber ja, vielleicht muss man es einfach mal weiterlesen. Aber ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten. Vielleicht warte ich aber auch wieder auf das Trade Paperback. Mal sehen.
Gut, du hast nochmal wieder ein Manga. Diesmal liege ich, glaube ich, richtig, ne? Tokyo Ghoul. Genau.
Ja, das ist auch wieder eins von denen, auf das ich gestoßen bin, auf der Manga-Messe, also auf der Animagic. Das war halt so ein bisschen wie mir letztes Mal halt die ganze Zeit immer Attack on Titan so laufend irgendwie untergekommen ist, war es halt diesmal so auf der Animagic, dass man laufend dieses Tokyo Ghoul gehört hat und dieser Verlag Kase Manga heißt der war mir bis dahin auch eigentlich gar nicht so ein großer Begriff, aber damit scheinen sie einen richtigen Hit irgendwie gelandet zu haben. Genau, also hast du schon mal was davon gehört? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
Gehört, ich glaube, das war auch irgendwann mal so ein beim Free Comic Book Day, also diesem Gratis-Comic-Tag, irgendwie auch mal so eine Probeausgabe oder so, Leseprobe.
Kann sein, ich bin gar nicht so ganz sicher. Aber also jedenfalls, Thema Zombie und so ist ja immer ziemlich groß, hatten wir heute auch schon mal. Genau, diesmal geht's um Ghule, ja. Das ist ein ganz cooler Einstieg eigentlich. Und zwar geht's da eigentlich um so einen Jungen, also ja, Jugendlichen, keine Ahnung, wie alt er sein wird, 17, 18, was auch immer, der, oder 16 meinetwegen, der mit seinem Kumpel immer in so einem Café rumhängt. Und dem gefällt halt ein so ein Mädel da irgendwie, die auch immer dort rumhängt. Und die ist halt nicht nur hübsch, sondern sie liest halt auch irgendwie die gleichen Horrorromane wie er selbst irgendwie und er traut sich aber, er ist halt so ein typischer Jugendlicher und traut sich nicht, diese anzuquatschen. Die stoßen dann in einer Situation dann mal so aneinander und kommen dann irgendwie ins Gespräch, merken, dass sie den gleichen Autor cool finden und dann kommt's halt auch zu so einem Date so. Und das läuft dann auch soweit ganz gut. Ich erwähne jetzt mal so ein kleines Detail, was später dann wichtig wird. Und zwar das Mädchen, die treffen sich in irgendeinem Restaurant oder sowas und bestellen sich halt auch was zu essen. Und das Mädchen isst aber nichts, sagt, dass sie auf Diät wäre. Und man merkt schon so ein bisschen so an so einem Bild, so dass sie so ein bisschen ja wie so angewidert aussieht. Aber der Junge denkt sich nichts weiter dabei. Und ja, auf dem Nachhauseweg, das ist dann schon spät abends, da kommen sie sich dann auch näher irgendwie. Das ist wirklich so eine richtige romantische, knisternde Stimmung, bis auf einmal das Mädel ihn umarmt, zack, und in die Schulter beißt. Ja, ihre Augen, Ja, so ähnlich, ja, halt Ghoul, ne? Also ihre Augen werden schwarz, ihr wachsen dann so eine spinnenartigen Fangarme sogar aus dem Rücken und ja, wie ich schon sagte, sie ist halt, es stellt sich raus, dass sie so ein Ghoul ist und er versucht halt noch irgendwie zu flüchten, wird aber dann von ihren Fangarmen oder so Tentakeldingern irgendwie durchbohrt und man sieht schon, okay, mit dem nimmt sie jetzt ein Ende irgendwie. Sie nähert sich dann immer näher, will ihn gerade aufessen und ja, genau in dem Moment ist es so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen seltsam konstruiert so, aber da fällt halt dann so ein Baugerüst um irgendwie, da ist halt so eine Baustelle daneben und dieses Baugerüst begräbt dann dieses Mädel. Ja, dann Pause, also Schnitt irgendwie, Cut. Der Junge erwacht wieder im Krankenhaus. Der Junge, wo man, bei dem man eigentlich gedacht hätte, okay, der kann es natürlich nicht überleben, ist ja total durchlöchert. Und man kriegt so mit, oh, der hat so eine Art Albtraum, glaube ich, auch gehabt. Und dem wurden anscheinend irgendwie die Organe von dem Mädchen, was da halt unter dem Baugerüst vergraben wurde, was halt eigentlich faktisch tot war, aber die Organe sind noch in Ordnung und die Blutgruppe war die gleiche. Jedenfalls, dem wurden einfach mal ein paar Organe von hier eingepflanzt. Und ja, so kommt es natürlich, dass er jetzt halt selber zu so einem halben Ghoul irgendwie wird. Ist dann ganz witzig auch, da wird zum Teil dann irgendwie Kafka zitiert oder so, wie dieser Mann, kennst du wahrscheinlich diese Verwandlung, diese Geschichte, wie der auf einmal zum Käfer wird und so. Und so ähnlich ist es bei ihm halt irgendwie auch, dass er so eine Verwandlung durchmacht. Aber also diese Ghule, wie ich schon sagte, sonst hätte er sich auch nicht in dieses Mädchen verlieben können, die bleiben halt ziemlich menschlich irgendwie. Das Ding ist halt, oder also ganz lustig ist irgendwie, also die Leute kriegen es eigentlich nicht mit, dass er sich verändert hat. Lustig ist bloß, dass er auf einmal mitbekommt, also er hat Hunger so, aber das Essen schmeckt ihm nicht. Also alles, was er isst, schmeckt verdorben so, wenn es frisch ist. Und er kriegt halt, er muss nahezu kotzen davon. Und deswegen habe ich das vorhin auch mal angesprochen. Das hat man halt dann schon, wenn man zurückblättert, schon gemerkt, dass das Mädel halt genauso war. Aber Menschenfleisch ist halt irgendwie appetitlich und zieht ihn an. Und das ist jetzt so ein bisschen, ist man jetzt halt, guckt man halt diese restlichen Seiten des ersten Bandes, verfolgt man ihn halt, wie er halt irgendwie probiert, er ist in diesem Zwiespalt. Ja, er hat zwar Hunger, will aber eigentlich natürlich kein Menschenfleisch essen, weil er ist halt noch de facto irgendwie ein halber Mensch mindestens. Und will sich diese menschliche Seite auch bewahren so und checkt halt alle möglichen Sachen aus, findet dann irgendwann auch raus, dass er Kaffee irgendwie essen kann, ja, lernt auch andere Ghouls irgendwie kennen und ja, so fängt's halt an. Das ist so der erste Band, also passieren noch ein paar Sachen, auf die ich jetzt noch nicht eingehen will, aber das ist so die Grundstory erstmal, das
Wie ist es
Grundsetting.
bei dem Heft eigentlich? Ist es eher eine Geschichte, die transportiert wird, oder wird dort auch so ein bisschen am Rande, also, ja, ich will jetzt nicht philosophisch angehaucht sagen, aber schon ein bisschen auf einer Metaebene was erzählt oder einfach nur ein spannender Plot?
Ja, wie ich schon meinte, da wird zum Teil werden irgendwelche literarischen irgendwie so, ja, so wie Kafka oder so wird halt mal erwähnt oder er denkt halt viel über dieses Leben nach oder so. Ich würde es jetzt philosophisch würde ich es wahrscheinlich nicht nennen. Ich fand es auch allgemein, also irgendwie gefällt mir das schon so. Ich fand auch diese Idee so, wie das alles also diesen Einstieg fand ich schon ziemlich cool. Aber ich finde es manchmal ein bisschen seltsam irgendwie erzählt, dass man gar nicht so ganz kapiert, dass man fast zurückblättern muss oder sich die Panels nochmal genau angucken muss, was da jetzt passiert ist, damit man so manchmal diese Details erkennt. Das finde ich manchmal ein bisschen kryptisch gemacht so. Ja, interessiert mich schon weiter so. Ich glaube, einen zweiten Band werde ich mir auch nochmal holen, aber also jetzt so 100% gefesselt hat es mich jetzt bisher auch noch nicht. Aber ich kann schon verstehen, warum das so relativ groß ist irgendwie, weil das schon nochmal so ein neues, also ist ja wieder mit Untoten, sind aber diesmal halt nicht Zombies, sondern Ghule und es ist nochmal so ein anderes Level halt von so Horror-Comic.
Klingt spannend, ist wieder eines dieser Geschichten, wo man vielleicht doch mal reingucken muss, obwohl ich so vom Grundsetting wahrscheinlich nicht ganz so die Zielgruppe bin, aber warst du das am Anfang auch oder hast du gedacht, das wäre was für dich? Na, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gekauft, blöde Frage, aber
Ja,
oder?
ich habe es mir halt schon vor allem deswegen auch gekauft, weil ich einfach den Namen so oft gehört habe und immer, also das ist halt, wenn man einfach so hört, da gibt es halt einen neuen Hit irgendwie in der Manga-Welt, dann will ich einfach auch wissen, woran liegt das oder woran kann es liegen, dass jetzt diese Serie so bekannt ist oder so abgeht. Also weil zum Beispiel dieses I'm a Hero, das scheint ja gar nicht so durch die Decke zu gehen, jedenfalls nicht in Deutschland unbedingt. Das höre ich sehr selten oder das scheint nicht so groß oder so beliebt zu sein. Und
Stimmt,
da
aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht ist das noch so ein bisschen im Kommen. Also ich finde es ja überraschend gut. Wie gesagt, hat Höhen und Tiefen, aber ganz anderes Ding. Was ich auch weitergelesen habe, um da hier vielleicht mal noch das letzte Comic quasi in die Runde zu werfen, bevor wir da nochmal kurz auf die Kommentare eingehen, Excalibur, Garth Ennis, hatte ich ja in Ausgabe 2 von Hunting Down Comics schon mal besprochen, bin jetzt bei Ausgabe 3 und muss sagen, der entwirft eine Welt, die ist schon sehr stimmig und sehr harmonisch und passt exzellent gut zusammen. Ich hatte es im Vorfeld schon gesagt zur Aufnahme des Podcasts, Heft 3 ist vielleicht so ein bisschen, wird ein kleines bisschen die Fahrt rausgenommen. Hier ist mehr so, ich will nicht sagen eine Füllerfolge, das nicht, aber hier passiert jetzt nicht so viel Neues. Hier fehlt mir auch so ein kleines bisschen dieses Mystische, ne? Wir hatten es ja, ne? Raumschiff kracht in anderes Raumschiff, verschmilzt und man hat so dieses Gefühl, man möchte unbedingt jetzt durch das Raumschiff rennen und alles, was alienmäßig ist, irgendwie entdecken und rauskriegen. Und jetzt ist einer unserer Hauptcharakter erstmal anscheinend, sagen wir mal, infiziert von einem Virus oder besessen. Besessen klingt vielleicht am besten und läuft nun durch das Raumschiff und macht die ein oder andere Sache, ohne jetzt zu spoilern. Und das ist schon ganz cool. Also, aber da fehlt mir noch so ein bisschen, ja, dieses etwas mehr, wo ich sagen will, hey, ich möchte gerne noch ein bisschen über diese Mythologie mehr erfahren, aber trotzdem auch am Ende vielleicht nicht ganz so dieser Moment, ja, wie spannend ist denn das jetzt? Ich möchte unbedingt weiterlesen, wie es bei den ersten beiden Ausgaben war, aber ich glaube, es ist auch schwer, diese Spannung über dieser Hefte hochzuhalten. Aber trotzdem immer noch eine sehr dichte, sehr komplexe, sehr interessante und faszinierende Geschichte. Also wer Caliban noch nicht kennt und ich, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Garth Ennis da immer alle Sachen wirklich dann auch als Trade Paperback rauskommen. Also diese Heftserie momentan kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Avatar momentan, ich weiß gar nicht, was momentan die aktuelle Nummer ist, könnte sogar schon ein bisschen mehr raus sein als die drei, aber ich wollte es lieber langsam angehen lassen. Ich guck mal kurz nebenbei. Es sind momentan erschienen bis zur Ausgabe 5. Also ihr könntet insgesamt bis zur Ausgabe 5 und alles in allem wirklich humaner Preis. 4 Euro pro Heft. Und außer ihr wollt hier, es gibt so ganz besondere Cover. Also das Cover-Artwork variiert auch so von richtig gut bis, naja, kann man so, muss man nicht. Aber hier ist zum Beispiel dann eins, Ausgabe 5. Das kostet dann gleich einen Zehner, ist aber wohl eines der auf 1500 Exemplare limitierte Cover und da ist schon einiges zu sehen. Das sind so Weltraummonster, Viecher zusammengebastelt zu einem großen Bild. Also ist schon echt ein cooles Cover-Artwork. Also allein deswegen lohnt sich manchmal schon, diese Dinger zu kaufen. Aber 10 Euro für Heft, man weiß es nicht, muss es nicht unbedingt sein. Aber
es sind aber auch alle vier noch erhältlich, ja?
Warte, ich guck mal nach parallel. Ja, also hier sind alle noch zum Verkauf angeboten. Bei mir war es so, ich habe, glaube ich, ein anderes Cover mir bestellt. Das war nicht mehr vorrätig und dann habe ich so ein Wraparound-Cover gekriegt. Also das, wenn du so komplett aufschlägst, dann siehst du ein großes Bild. Aber ja, also so wie es aussieht, ist alles noch verfügbar. Es gibt sogar, da bin ich noch am Liebäugeln, Caliban Nummer 1 als Design Sketch Edition für 8 Euro. Weil diese ganzen Sketch-Sachen, ich mag die halt irgendwie. Na, vielleicht beim nächsten Mal, bei der nächsten Bestellung. Na gut, also Caliban wirklich wärmstens empfehlen, wer so Sci-Fi-Abenteuer mag, wer so ein bisschen Alien-Spaß mag, wer so ein düsteres Grundsetting mag, wenn halt so eine Weltraumbesatzung durchs Raumschiff läuft und quasi so eine überall präsente Gefahr im Hintergrund lauert und die Besatzung quasi das nach und nach für sich entdeckt, dem sei das wirklich empfohlen. Und es gibt etliche Türen, die noch aufgemacht werden können von Garth Ennis, weil da wird schon einiges gezeigt. Und wie gesagt, es wird nicht immer ganz zimperlich mit den einzelnen Charakteren im Buch umgegangen oder im Heft umgegangen.
Also wir hatten allgemein, kann man sagen, schon ganz schön viele sehr erwachsene und ja so Titel wieder, oder? Die selbst auch beim Low, das hatten wir jetzt gar nicht erwähnt, das ist auch teilweise relativ brutal, weiß nicht, von rausgenommenen Augen bis halt zu, ja, obwohl die Sexszene ist jetzt wirklich nicht
unbedingt für Erwachsene, aber die ist noch weich gezeichnet.
Genau, und dann die beiden anderen Hefte sind ja auch eher Erwachseneninhalte, beides.
Ja, aber gut, Zombie, das ist wahrscheinlich auch die Lesergruppe, wir sind nun mal nicht, ja. Ich sage es mal, was hast du letztens gesagt, Ponyhof, bunten Regenbogen, Ponyhof, keine Ahnung. Also,
na, wobei, ich hatte ja dieses wie ein leeres Blatt dabei. Aber ganz kurz nochmal, wenn wir diese ganzen Zombie und so diese Problematik oder diese Comics, die wir die ganze Zeit ansprechen, ist dir bestimmt auch irgendwie in den Kopf gekommen, weil gerade die Nachrichtenlage, dieser Ebola-Virus, ne, wie der sich so verbreitet, irgendwie musste ich da auch mal wieder drüber nachdenken, wie man eigentlich auf diese Zombies damals mal gekommen ist. Ne? Und ich meine, zum Glück verbreitet sich ja der Ebola-Virus jetzt nicht so krass und da geht's ja auch nicht um Beißen oder sonst was, aber es ist schon trotzdem faszinierend, wie dann so die verschiedenen Kontinente davon erreicht werden. Ne?
Ja, Vor allen Dingen, weil das ja auch prima Stoff für weitere Literatur geben würde, also sei es ein Film oder Comic oder sowas, das hätte, glaube ich, einiges zu bieten. Und es ist schon erschreckend, wie hilflos die Menschheit dann gegenüber manchen Plagen, sage ich jetzt mal so, wie hilflos die ausgesetzt sind dem. Und da bin ich gespannt, also was da noch alles so kommen wird oder was noch an allen komischen Viren in irgendwelchen Labors schlummert, die vielleicht irgendwann freigelassen werden.
Hör bloß auf, ja.
Biologische
Gruselig.
Waffe ist wahrscheinlich das nächste große Ding. Na gut.
Hoffentlich nicht. Hoffentlich hast du Unrecht. Ja, wollen wir noch ein paar Leserfragen
Genau,
beantworten?
fängst du am besten an. Ich bin ja diesmal gar nicht so sehr gefragt worden.
Naja, du wurdest aber viel hier gelobt, ne? Viele Komplimente von Steffen zum Beispiel, den ersten, den wir jetzt hier aufgeführt haben. Der hat viele gute Worte gelassen und naja,
Aber uns beiden,
auch
also das
eine.
ist ja für
Ja, klar. Aber du machst es echt schon länger und ich kann auch, kann ich jetzt auch hier auch nochmal sagen, ich höre die Sachen ja auch immer noch und es ist auch immer noch sehr cool, dass du dieses wöchentliche Format, das ist einfach super, gerade wenn ich halt beim Zeichnen immer ein bisschen was brauche zum Hören nebenbei, also richtig cool immer noch. Aber gut, kommen wir mal zu seiner Frage und zwar war das eine Frage unter Zeichnern, wie er es nannte jetzt, dass er überlegt halt auch gerade sich so ein Grafiktablett zu kaufen und wollte mich einfach mal fragen, welches ich benutze. Und genau, also wichtig ist, glaube ich, dabei vor allem, dass es wirklich von Wacom ist. Ist jetzt zwar ein bisschen blöd, dass man jetzt so einen Markennamen so rausstellen muss, aber es ist halt einfach Fakt, dass das diese Tablets sind, die ja eigentlich die einzigen, die, glaube ich, so richtig was taugen. So, ich habe auch schon andere halt ausprobiert, das war immer irgendwie Mist. Und ich benutze tatsächlich momentan diese Monitore, auf denen man malen kann, also dieses Cintiq oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und zwar habe ich da zwei Versionen von. Das eine ist in meinem Studio, das ist dieses große, einfach nur der Monitor. Und hier zu Hause habe ich halt noch das neue Cintiq Companion, nennt sich das. Das ist so eine Version, also es ist eigentlich ein Tablet-Computer, also sowas wie so ein iPad oder was, aber da ist halt Windows 8 drauf, das Richtige. Und der Monitor, der da drin verbaut ist in dem Tablet, ist halt der Monitor, auf dem man malen kann, also dieses Cintiq. Das ist ein sehr, sehr schönes Gerät auch, wobei halt alles eigentlich viel zu teuer. Also dir würde ich empfehlen, weil so viel besser als die anderen Tablets sind die einfach gar nicht. Deswegen würde ich dir eigentlich so ein ganz normales Intuos empfehlen. Muss auch nicht unbedingt die neueste Version sein. Und ich würde es auch nicht in zu groß nehmen, weil, also es zeigt sich einfach, dass diese großen Schwünge, die man dann machen muss, wenn man so ein A3 oder A4 nimmt, dass das eher hinderlich ist. Also ich würde da tatsächlich ein A5 oder sowas nehmen, Intuos 4 oder 5 oder was da jetzt gerade aktuell ist. Oder wie gesagt, muss nicht mal die aktuellste Version sein. Damit bist du super bedient. Die sind leider auch immer noch sehr teuer, aber das, also eine Sache, genau, der Vorteil bei diesen Monitoren ist natürlich, dass man direkt dort malt, wo man den Stift hat. Bei den anderen Tablets ist natürlich so, du malst unten auf dem Tablet und guckst auf den Monitor, was ein bisschen verwirrend am Anfang ist, aber sobald man das einmal gelernt hat, ist es halt genauso gut wie dieser Monitor, beziehungsweise du hast sogar einen kleinen Vorteil, indem du beim Monitor ist ja klar, du hast die Hand auf dem Monitor und dadurch verdeckst du immer ein Stück vom Bild. Beim Tablet ist es so, du hast den Monitor immer komplett frei. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber dem traditionellen analogen Malen, weil man immer das ganze Bild im Blick hat und auch ein großer Vorteil gegenüber dem Cintiq, wie ich finde. So, jetzt habe ich wirklich sehr, sehr weit ausgeholt. Das ist wirklich eine sehr spezielle Frage.
Aber
Aber
wie
Entschuldigung,
ist es bei
aber.
dir eigentlich? Du benutzt ja beides im Prinzip, einmal dieses ohne Bildschirm, einmal dieses mit Bildschirm. Wie ist der Übergang zwischen diesen beiden Geräten für dich? Also ist das immer nochmal die Gewöhnungssache oder bist du eigentlich mit beiden fließend, können wir noch sagen?
Ja, momentan benutze ich eigentlich nur diese beiden Geräte, die beide einen Monitor haben. Also das ist einmal halt nur der Monitor und einmal der Monitor mit dem Computer mit drin.
Also.
Aber eigentlich benutze ich momentan nur diese beiden. Aber ich habe auch noch dieses Intuos hier zu Hause. Und ehrlich gesagt, das ist genauso gut. Das ist ganz genau die gleiche Technik, die da drin verbaut ist. Gleich viele Druckstufen. Genauso kann man den Stift irgendwie drehen und es wird erkannt oder so ein bisschen anwinkeln oder sowas. Also die sind beide eigentlich von der Technik identisch. Das Einzige ist halt, dass dieses Lernen erstmal, dass man woanders malt, als man hinguckt. Das muss man halt einmal begreifen, aber wie gesagt, sobald man es begriffen hat, hat es sogar einen kleinen Vorteil noch. Und vor allem der Vorteil, dass es halt viel Geld spart.
Okay, dann hat Steffen noch ein paar Comics quasi in den Raum geworfen und da hatte Helge schon geantwortet. Also wir versuchen immer die Beantwortung Manchmal gibt es sich, dass ich es direkt online mache, manchmal machen wir es einfach im Podcast, das gibt so ein bisschen mehr Hörerbindung. Noch die ein oder anderen Comics in den Raum gestellt. Also ich muss sagen, dieses Black Zed steht auf alle Fälle auf unserer Liste, werden wir auf alle Fälle mal besprechen und auch im Großen und Ganzen. Also es sind ein paar Klassiker dabei, die, weiß nicht, hast du eigentlich The League of the Extraordinary Gentlemen schon mal gesehen? Oder ja, gehört? Quatsch, gelesen, was hat sich noch
gesagt? Also gehört und gesehen habe ich es, gelesen leider nicht. Nee, aber es interessiert mich eigentlich auch. Ja. Aber es sind so viele Sachen und es liegen noch so viele Sachen bei mir auf dem Tisch irgendwie, die ich auch noch lesen will. Es gibt ja auch noch einige Sachen, die wir beide haben und schon längere Zeit vorhaben zu besprechen. Aber ich meine, wir werden es mal mit dazu packen auf unsere Liste, würde ich vorschlagen. Hast du es gelesen?
Nee, deswegen. Ich hatte es immer mal auch im nicht. Auge, aber irgendwie hat es mich noch nicht so gereizt. Ich sage, ist jetzt im Fokus bei mir, deswegen.
Okay, aber es war ja auch wieder von Alan Moore, ne? Das hat uns ja beiden sehr gut gefallen, was wir da letztes Mal gelesen hatten. Insofern, vielleicht machen wir das einfach mal. Na gut.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch die Auslosung. Wir hatten ja ein Gewinnspiel.
Ach so, Moment, es sind noch zwei Fragen, okay. Glaube ich. Und zwar einmal Christian, na gut, das haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen beantwortet mit den Covern, ne? Genau, wir haben hier noch eine Frage von Thomas und zwar, die geht eigentlich an dich, aber ich stelle sie jetzt einfach mal im Namen von Thomas an dich. Und zwar hattest du ja bei Comic Review die Before Watchmen-Reihe mal vorgestellt und mich interessiert genau wie Thomas, ob du jetzt alle gelesen hast und wie du dann diese komplette Reihe eigentlich fandst.
Also ich muss sagen, ich habe sie noch nicht alle gelesen. Ich habe immer noch ein paar dastehen, die ich lesen muss und die sicherlich auch nach und nach nochmal besprochen werden. Aber ich fand es in dem Moment irgendwie, also nicht ermüdend, aber man hat ja noch irgendwie Zeit, eine bestimmte Anzahl von Comics zu lesen und man will ja auch nicht pausenlos Before Watchmen dann besprechen. Und deswegen habe ich es erstmal irgendwie pausieren lassen. Ist jetzt eine Weile schon pausiert, fast ein Jahr. Ach, naja, egal. Aber wie gesagt, Comics werden nicht wirklich älter und der Einstieg kommt wieder gut. Und ich bin ja nun kein klassischer, ich sage es dann bei diesem Podcast auch immer wieder, kein fanatischer Verehrer von Before Watchmen. Und deswegen gefallen mir diese ganzen unterschiedlichen Aspekte eigentlich sehr gut und erweitern für mich nur vorteilhaft dieses ganze Universum. Also es gibt bessere und schlechtere und meistens in die Bewertung gehe ich auch darauf ein, was ich jetzt besser finde und was ich schlechter finde. Aber im Großen und Ganzen kann ich es nur empfehlen und ich denke mal, früher oder später wird noch das ein oder andere von mir kommen.
Okay, super. Dann können wir jetzt eigentlich zur Verlosung kommen, würde ich vorschlagen.
Genau. Nochmal ganz kurz der Hinweis. Genau, alle, die mitgemacht haben. Es ist immer günstig, bei solchen Gewinnspielen dann auch Like zu drücken für diese Gruppe von Helge. Also nicht nur zu teilen, was auch nicht schlecht ist, aber dann kann man die Leute auch direkt anschreiben. Wie gesagt, wir machen jetzt die Auslosung direkt hier und Helge schreibt sie dann auch nochmal an, beziehungsweise macht dann ein Beitrag in der Gruppe von Ali Sieg, heißt die nur Ali Sieg eigentlich?
Ali Sieg, das Buch, Ali Sieg Comic, glaube ich.
Ali Sieg Comic und ist alles verlinkt da nochmal. Könnt ihr nochmal gucken und dann seht ihr, ob gewonnen hat. Falls ihr den Podcast nicht gehört habt und umgedreht, dann ist es aber diese Ansprache egal, weil dann habt ihr den Podcast nicht gehört und wisst auch nicht, dass ihr gewonnen habt. Gut, also Helge, du hast insgesamt 50 Mal wurde es geteilt.
Wir haben genau, also 50 Leute machen mit. Also vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Hat mich sehr gefreut. Ich habe jetzt hier schön säuberlich alle Namen übertragen zu random.org. Das ist so eine Seite, dass das auch alles schön hier alles korrekt abläuft. Dass ich suche hier keinen aus, sondern drücke hier live sozusagen.
Beziehungsleiter hat sich schon ordnungsgemäßen Zustand.
Genau. Also ihr kriegt halt, wie gesagt, Heft 1 sowohl, ja und dazu noch Lesezeichen, Aufkleber und so weiter von Hunting Down und auch von Alisic noch ein bisschen Zeug. Ich werde auch, glaube ich, noch einen Kalender mit reinpacken. Genau, das verschicke ich dann die Tage. Genau, jetzt, wie viele hatten wir gesagt, verlosen wir? 3 Stück war das?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich muss.
Ich sag jetzt mal 3. Wir losen jetzt mal 3 aus. Wenn es mehr waren, ich guck noch mal nach, dann kommen noch welche dazu. Wenn es weniger waren, dann sollen es jetzt aber 3 sein. Okay. Pass auf, ich drück jetzt mal und der erste Gewinner ist Elja Popelja. Sehr schöner Name. Also Mädel wahrscheinlich.
Es waren übrigens okay. 3, nur am Rande.
Super. Also wie gesagt, die erste Ausgabe geht an Elja Popelja. Die zweite geht an eine Sekunde. Stefan Grafer und Nummer 3 geht an, jetzt wird's spannend.
Die letzte Chance, sonst ist
genau. Es vorbei. Oh, jetzt ein Zungenbrecher. Hideo Makarov Kovintov Kojira.
Naja, ich denke mal, derjenige wird schon wissen, wer er
ich
war.
Ich denke auch.
Gut, herzlichen Glückwunsch. Dreimal den ersten Band inklusive signiert und allen drum und dran und massenweise Lesezeichen von uns und Aufklebern und ihr werdet es noch bedauern, hier gewonnen zu haben.
Genau. Ja, war wieder eine schöne Ausgabe. Toll, dass du immer so coole Sachen vorstellst, die ich mir danach auch kaufen muss.
Ja, ist ja so schlecht, ja nicht, ne? Und also wie gesagt, das hier ist es ja noch einfacher. Der Einstieg, wenn man da so von 3 bis 5 Euro fällt einem noch relativ leicht, wenn man dann halt 4 Hefte vorstellt, wo jeder 20 € kostet oder so, oder Bücher, dann ist die Sache schon wieder ganz anders. Na gut, das soll's gewesen sein. Wie gesagt, Kommentare werden immer gerne gesehen. HuntingdonComics.de, dann kommt ihr direkt dorthin oder ihr geht auf comicreview.de und dann sucht ihr euch einfach Ausgabe 5 raus und dann schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, was ihr einfach so momentan lest. Müsst doch gar nichts weiter dazu schreiben. Einfach sagen, hier, das lese ich gerade, zack, aus Ende, würde mich auch mal interessieren, weil, wie gesagt, ich habe es manchmal so, ich hatte es, glaube ich, das ein oder andere Mal schon erwähnt, wenn ihr über Comic Review, über diesen Affiliate-Link von dem bösen Amazon bestellt, kriegen wir ja, oder ich kriege ein paar Cent ab. Ich komme gerade auf den Link nicht her, ist
Was?
irgendwo.
Du wirst reich durch
Ich
mich?
werde reich. Ich habe in den letzten Vierteljahr, glaube ich, 6,83 € verdient. Also ihr seht, das lohnt sich. Nee, Quatsch. Also, und da sind manchmal, also ich bin ja wirklich einer, der dann guckt, was für Comics so dabei sind und was denn so gekauft worden ist. Und da war auch dieses von Scott Pilgrim, dieses neue, nicht Scott Pilgrim, also hieß das Comic an sich, wie hieß denn der Typ da dazu? Jetzt stehe ich wieder auf dem
Ja, habe ich
Schlauch.
jetzt auch vergessen.
Naja,
Egal.
ihr wisst schon, also der Macher von Scott
Das Ding.
Pilgrim hat ein neues rausgebracht und das war mir gar nicht bewusst und dann habe ich selber das gekauft und ja, Black Science wurde gekauft, Hilda und die Mitternachtsriesen, ein sehr gutes Buch, Jimmy Corrigan, Revival, Saga, ja
Hat auch
und
jemand Alicic gekauft?
Ja, hat er auch schon gekauft, aber nicht letzten Monat, sorry. Also, könnt ihr ja mal Helga eine Freude machen und über meinen Affiliate-Link das kaufen, dann kann ich es beim nächsten Mal vorlesen mit.
Da macht ihr uns beiden sogar eine Freude.
Na gut, also, das soll es gewesen sein. Wie gesagt,
Nee, aber gewinnt das Comic natürlich viel lieber hier.
Anregung, Kritik, einfach immer rein in die Kommentare. Wir lesen es und wir gehen auch drauf ein und ja, wir freuen uns darüber. Tja.
Ja, super wäre natürlich auch, wenn ihr die Comics gelesen habt, die wir jetzt hier vorstellen. Es würde mich auch immer sehr interessieren, was ihr dazu sagt oder ob ihr andere Aspekte irgendwie wichtiger fandet oder was euch noch aufgefallen ist. Genau, und
Gut.
Fragen werden nächstes Mal wieder aufgenommen dann und beantwortet. Insofern, das lohnt sich auch immer.
Wenn die gefragt werden, ne? Immer
Genau.
vorausgesetzt. Gut, dann soll es das aber gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierher. Ihr habt immerhin durchgehalten. Diesmal, ja, so 1,5 Stunden ist schon immer eine Hausnummer. Aber einmal im Monat geht das, dann aller Ruhe über 4 Wochen verteilt anhören, dann passt das. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Magst du Musik, die dir Antworten gibt? Für folgende Dinge haben wir dir ein Lied. Wer dich stalkt, wen du liebst, warum Rentner beige tragen? Auch ob Fisten schön ist, solltest du dich das fragen. Kennst du Leute in Beziehungen, die man zu viert führt? Oder die traurigen Gründe, dass man Teilchenphysiker wird? Kannst du Englisch so gut, dass du hörst, wo der Witz ist? Dann hol dir das Album von Sticky Biscuits.
Stickybiscuits.bandcamp.com.
Das neue Album, The Sad Reasons People Go into Particle Physics. Hunting down comics.